Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück bei Zellner live zu unserem Duell mit Sebastian Bornmehner. Hallo.
Guten Abend.
Und Gerald Gross.
Servus, Niki.
Wir sprechen und starten mit und über die Causa Prima. Sebastian Kurz, gestern freigesprochen worden in zweiter Instanz. Hat dich dieser Freispruch überrascht?
Überhaupt nicht. Also erstens mal, ich glaube, es ist total legitim, wenn diese Causa, die ja in Wirklichkeit keine echte Causa war, weil da ging es ja nicht darum, ob jetzt irgendwelche Regierungsinserate eingesetzt wurden, um irgendwelche Umfragen zu manipulieren oder nicht. Ich glaube, diese Causa, die wirklich relevant ist, die wirklich politisches Gewicht hat, die kommt ja noch und auf die bin ich sehr gespannt. Sondern es ging hier in diesem Fall darum, die Frage zu sich zu stellen und das musste die Justiz beantworten in mehreren Verfahren und über 100.000 Euro an Investitionen. Steuergeld, ob Sebastian Kurz jetzt und ob er unterbrochen wurde, ob das aussagekräftig war oder nicht. Ganz ehrlich, mich interessiert die ganze Geschichte nicht mehr. Ich habe natürlich angehört, was sagen Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten dazu. Ist das jetzt ein Präzedenzfall für den Niedergang des Untersuchungsausschusses als Instrument per se, wie manche das sehen? Ist es legitim, dass ein Richter sagt, mich interessiert der Gesamtkontext, wie das in der ersten Instanz war und deswegen Sebastian Kurz schuldig spricht oder in der zweiten Instanz sagt, na, er hat eher am Anfang schon ja gesagt und deswegen ist nicht mehr relevant. Ganz ehrlich, das sind Feinheiten, die sind irrelevant. Viel spannender als jetzt der Ausgang dieses Verfahrens ist die Frage, wie wird das Ganze politisch instrumentalisiert von Sebastian Kurz, von denjenigen, die Sebastian Kurz sich herbeisehnen innerhalb der ÖVP und ja auch seit Monaten und Jahren schon Litigation PR machen und in Wirklichkeit den Heiland beschwören und auch von denen, die eigentlich nur deswegen auf ihren Plätzen sitzen, weil sie Platzhalter für den nächsten echten Obmann sind, ob das dann tatsächlich wieder Sebastian Kurz sein wird oder jemand anderes, ist die Frage. Aber das, was ich gestern am peinlichsten gefunden habe, waren diese sich in den Sand werf Gesten von Christian Stocker abwärts von der ÖVP, die alle gesagt haben, oh, der heilige Basti, wir haben es eh immer gewusst, wir sind so dankbar, wir sind so stolz auf ihn, unser Wunderpup ist doch okay und so weiter. Und ich glaube, Christian Stocker soll sich warm anziehen, sofern er nicht eh das schon abgebackelt hat mit Sebastian Kurz, weil ich glaube, sehr lange wird es den dort nicht mehr geben an der Position. Das war, wie gesagt, in der juristischen Bewertung ein vollkommen nebensächliches Verfahren, vollkommen irrelevant, aber in der politischen Bedeutung unglaublich wichtig, weil Sebastian Kurz, und das hat er jetzt in epischer Breite gemacht, nicht nur am Verhandlungstag, sondern vor allem auch heute, jetzt vor den Medien getreten ist und gesagt hat, das war alles nur eine politische Hetzjagd. Und wir brauchen eine neue politische Kultur in dem Land. Und es darf so nicht mehr weitergehen. Und ich habe eh immer gesagt, dass ich frei von jeglicher, also super, super sauber, glaube ich, hat da mal irgendjemand gesagt. Und genauso stellt sich jetzt Sebastian Kurz dar. Und ich glaube, diese Auswirkungen der politischen Selbstinszenierung, die wir die nächsten Monate erleben werden, die sind viel, viel gewichtiger und haben viel größere Auswirkungen auf die Innenpolitik als das Urteil in seiner rechtlichen Substanz.
Gerald.
Ich habe ein Problem, und zwar ein echtes Problem, ein gewaltiges Problem.
Ich glaube, Sie haben mehrere Probleme. Aber
Sie reden so einen Blödsinn, so. Sie reden so einen latenten Schwachsinn 5 Minuten, widersprechen sich im Übrigen auch zu Ihrer Diskussionsführung der letzten 4 Jahre,
okay,
die hier eine eindeutige Kriminalisierung von Sebastian Kurz war, dass Sie mich ja regelrecht zwingen, hier mich, einen Sebastian Kurz, verteidigen zu müssen.
Sie haben ihn auch gewählt,
weil
oder?
Weil Sie so deppert sind,
ja kein,
dass Sie ja nicht einmal in dieser Stunde Ihrer sogenannten Niederlage erkennen, dass natürlich Sebastian Kurz den Sieg,
dass natürlich Sebastian Kurz den Sieg
instrumentalisiert, nachdem die Anklage gegen ihn 4 Jahre lang auch politisch instrumentalisiert
wurde. Sind Sie jetzt wieder Fanboy von ihm?
Nein, in keinster Weise.
So.
Aber man braucht ein bisschen Respekt und ein bisschen Größe. Ich bin ja kein primitiver Prolet.
Größe vor Sebastian Kurz?
Der nur quakt mit seinen 2 Gehirnzellen, wovon eine verreckt. Faktum ist, gegen Sebastian Kurz wurde parteipolitisch motiviert aufgrund einer Anzeige der Frau Dr. Stefanie Crisper und der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 4 Jahre lang ein politisch instrumentalisiertes Verfahren geführt. Faktum ist, dass die alleinige Einnahme des Sebastian Kurz als Beschuldigter und Angeklagter Angeklagter politisch dazu geführt hat, dass er als Kanzler zurücktreten musste und als Bundesparteiobmann der ÖVP zur Seite treten musste. Und dass er dann nach 4 Jahren den Sieg für sich politisch instrumentalisiert, ja, das ist in Wahrheit eine geringe Genugtuung für das, was er 4 Jahre lang...
Der arme Bauer.
In dem Fall, nein.
Der arme Bauer.
Was er in dem Fall allein musste. Ich bin dafür, Recht muss Recht bleiben, die Rechtsprechung ist wichtig. Ich bin der Meinung, Sebastian Kurz, kann man, von mir ist auch vor Gericht stehen, koste es, was es wolle, 100 Milliarden Euro Schulden in dem Land, Impfpflichtgesetz, ein absoluter Eingriff in die Freiheit unserer Österreicherinnen und Österreicher, eine Spaltung der Gesellschaft, Stichwort, jeder kennt wen, der an Corona verstorben ist. Also genau das, was Bornmänner ja hier vertont hat, die Kurzpolitik in Wahrheit. 2 Jahre lang hat der Kurz, war das, der war das Megafon vom armen Urwaschelkaktus. Ihr Maul war so groß wie den seine Urwaschen. Sind Sie da drinnen gesessen
und haben
Kurzpolitik gemacht.
Das kann man
kritisieren. Man kann ihn kritisieren, dass er 2017 versprochen hat, die Balkanroute zu schließen und er hat es 2019 nicht gemacht. Man kann ihn dafür kritisieren, dass er in Wahrheit rechts geblinkt hat. Und nach der Wahl mit den Grünen, mit dem Werner Kogler, mit ihrem damaligen Busenfreund. Und sie haben gesagt, ja, diese Regierung mit den Grünen ist super, die ist super, sie unterstützen das. Links abgebogen ist. Dafür kann man ihn leidlich kritisieren. Was man ihn aber nicht kritisieren kann, ist, dass er nach 4 Jahren sich hinstellt und sagt, bravo, ich hab gewonnen und das System ist scheiße. Ja, es ist leider so. Wenn eine Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft 4 Jahre unter Einsatz von Hunderttausenden von Euro, 12 Gutachten, 30 Zeugen, 20 Verhandlungstage wegen einer falschen Zeugenaussage, die ich im Übrigen sehr schwergewichte im Strafgesetzbuch, dann zum Schluss kommt, dass das Urteil nicht haltet, dann ist das blamabel, dass er diese Stunde des blamabelnden Auftretens an der Justiz auskostet, das verstehe ich. Was den Untersuchungsausschuss betrifft, auch da liegen Sie komplett falsch. Warum? Weil wir ja gestern 2 Urteile bekommen haben. Das haben Sie ja mit Ihrer partiellen Wahrnehmung haben Sie das nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, wahrscheinlich nicht gehört. Sie waren nur in Überschriften. Das erste Urteil war der Freispruch. Das zweite war die Bestätigung des Urteils des Herrn Bornelli. Das heißt, im ersten
Bornelli,
Fall, wie der
Bornelli.
Immer heißt, ich bin ja nicht
der... Sie sollten schon den Namen kennen von den Leuten, die Sie reden.
Ich bin ja nicht der Dun für sprachliche Namensstörungen in dem Land. Bornelli, von mir aus. Bornelli, wunderbar. Jetzt kommt, ist der Herr Kurz freigesprochen worden. Im selben Verfahren wurde aber Herr Bornelli...
So muss man
schuldig gesprochen. Ja, es ist so.
Es ist schwer, gell?
Ja, schwer Name. Ich muss meine Fußnoten der Geschichte nicht merken.
Ja, okay.
So, das heißt, das Gericht hat sehr wohl anerkannt, dass eine Falschaussage vor einem Untersuchungsausschuss eine Straftat ist. Und hat im einen Fall diese sogar bestätigt, rechtskräftig. Und in einem anderen Fall festgestellt, im Übrigen am Ende, dass es politisch motiviert war. Und so ist es zu bewerten. Ich bin ja der gleichen Meinung wie Sie. Nur... Ja, was das betrifft, dass der Sebastian Kurz zurück will. Nur auch hier liegen Sie ja in Ihrer Einschätzung falsch. Weder der Herr Stocker noch der Marchetti haben Sie in den Sand geworfen. Ganz im Gegenteil, die haben mit einem Zweizeiler reagiert. Dürrer kannst du es nicht machen. Wissen Sie, was dieser Zweizeiler war? Wir nehmen zur Kenntnis, ich zitiere, wir nehmen zur Kenntnis, dass Sebastian Kurz freigesprochen worden ist. Wir haben immer an seine Unschuld geglaubt. Das ist die Partie, die zu ihm damals gesagt haben, Sebastian Schlechte, wir wollen mit der Koalition mit den Grünen weiter fortsetzen. Kein einziger hat dort an die Unschuld des Herrn Sebastian Kurz geglaubt. Geopfert wurde er als Parteiobmann, als Kanzler, alles drum und dran. Und dann kriegt er von einem Herrn Marchetti oder Michetti oder wie der immer heißt, oder Mikado, kriegt er einen Zweizeiler. Ja, entschuldige, die scheißen sich bis aufs Kreuz auf wie an, dass der Herr Kurz wieder zurückkommt, dass er wieder zurück will. Das ist die Wahrheit über den Zustand der ÖVP. Da wirft sich der Buda aus Wiener Neustadt nicht in den Sand. Da links komplett falsch.
Wir sprechen dann eh gleich über das Polit-Comeback, aber vielleicht noch davor kurz, was bedeutet das für das Instrument des U-Ausschusses deiner Meinung nach? Bist du der Meinung, der wurde jetzt geschwächt, weil aufgrund dieses Urteils gegen Kurz... da künftig einfach nicht mehr weit.
Nein, ich glaube, die Untersuchungsausschüsse sind extrem wichtig und gehören in ihrer Durchführung auch gestärkt. Aus meiner Sicht müsste der Untersuchungsausschuss so ausschauen, dass es eben keine zeitliche Begrenzung bei der Befragung gibt, weil es kann nicht sein, dass Sebastian Kurz nicht antworten muss, weil auf einmal die Sendezeit aus ist. Zweitens, Sendezeit, es muss natürlich übertragen werden. Das Volk hat ein Recht zu sehen und zu erleben, wie die Menschen, die dort gegrillt werden, sich auch entsprechend verhalten. halten, weil das natürlich einen riesen Unterschied macht, wenn man sich dauernd entschlägt und in Wirklichkeit keine Erinnerung mehr hat, wie ich glaube ein gewisser Danilo K., der irgendwie alles vergessen hat, was in seinem Leben immer stattgefunden hat vom Untersuchungsausschuss, wo man sich ja auch die Frage stellt, dann, wie kann so jemand jemals Finanzminister gewesen sein, der offensichtlich dement ist oder zumindest partiell. Aber das sind ja genau die Momente,
das sind genau die Momente,
hören Sie mit den persönlichen Untergriffen auf, wirklich. Ja. Reden wir über die Sache. Ja?
Sie können sich nicht einmal erinnern, was Sie vorigen Dienstag gesagt
haben. Herr Gross, da haben wir nicht über Sebastian Kurz gesprochen. Ja. Bleiben wir bei der Sache. Ja? Es geht hier um das Instrument des Untersuchungsausschusses und es geht darum, um die Frage, wie kann in einer wehrhaften, und über dieses Thema werden wir heute noch öfter sprechen, in einer wehrhaften Demokratie die parlamentarische Opposition auch ihr schärfstes Messer, das sie in Wirklichkeit hat, und das ist der Untersuchungsausschuss als Minderheitenrecht, auch so einsetzen, dass die Bevölkerung was davon hat. Und das nicht zufälligerweise, weil der Sebastian Kurz glaubt, er ist besonders cool oder irgendwie nah, ja oder was auch immer sagt, dann ein mehrjähriger Prozess ausgebrochen ist, der in Wirklichkeit keine Substanz hatte. Also ich finde, der Prozess an sich war ein Fehler, aber auch dazu gibt es ja genug Rechtsmeinung. Die Staatsanwaltschaft muss, wenn sie davon ausgeht, und das erstinstanzliche Urteil hat ihr ja recht gegeben diesbezüglich, sie muss aktiv werden, wenn die Aussicht auf eine Verurteilung höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass eingestellt wird. Also man kann jetzt auch nicht sagen, es ist eine Schlappe der Staatsanwaltschaft oder es wäre politisch instrumentalisiert. Das geht nicht immer in eine oder in die andere Richtung. Und es kann, was mir auch nicht gefällt an dem, was Sie gesagt haben, Herr Gross, und ich verstehe schon, dass Sie eine gewisse Nähe zum Sebastian Kurz haben, weil Sie ja maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass der gewählt wurde. Sie haben ihm ja selber eine Vorzugsstimme gegeben. Basti, fantastisch, die Vorzugsstimme 2017. Sie persönlich haben dafür gesorgt, dass der Bundeskanzler geworden ist. Sie persönlich haften also, meiner Meinung nach, politisch auch für alle Verbrechen, die er auf politischer Ebene begangen hat.
Natürlich.
So ist es.
Ja,
das ist halt so.
Ja, ist halt so.
Standrecht,
ja.
Oder?
Ja,
Schuss,
also, oder?
Das heißt, der Punkt ist, ich mache keine Scherze mehr, weil sonst drehen Ihre Zuschauer
Feuerwerfer?
Sonst, genau.
Brand?
Dann werden die Radikalisierten gerade
groß schneiden
wieder YouTube.
Sind, Freiheitlichen verbieten, ÖVP-Wähler, Feuerwerfer.
Also,
wie hätten Sie es gern?
Standrecht?
Kommen wir zurück.
Zurück zum Urschuss. Ich bin der Meinung, der gehört gestärkt. Das bedeutet, es gehört eine verpflichtende Übertragung. Das bedeutet, es sollten keine Grenzen in der Befragungsdauer sein und so weiter und so fort. Und deswegen bin ich nicht der Meinung, dass dieser Biberl-Prozess dem Instrument jetzt groß einen Schaden zugefügt hat. Aber ich glaube, die Reformbedürftigkeit dieses Instruments wurde durch diesen Prozess nochmal unterstrichen.
Aber führt dieser Prozess, ich meine, Kurz wurde jetzt freigesprochen, aber Bonelli eben nicht dazu, dass künftig sich jeder ganz genau überlegen wird, ob er überhaupt etwas vom Urschuss sagt?
Naja, das sollte sich jeder überlegen, was er vor allem sagt.
Na, Opa, was sagt. Du kannst natürlich aller Gernot Blümel machen und einfach sagen, du kannst dich nicht erinnern,
kannst du
auch keinen Prozess.
Kannst du natürlich, aber irgendwann wird man dir die Erwachsenenrechte absprechen. Weil wenn du dich an die Straßenverkehrsordnung auch nicht mehr erinnern kannst, dann wird dir dabei der Führerschein zupft. Wenn du nicht mehr weißt, wie ein Gewehr funktioniert, dann wird man den Jägerball besuchen in Wien einmal den Jagdschein zupfen. Also wenn sie sich an eh an nichts mehr erinnern können, auch dass sie nicht mehr Österreicher sind, dann können wir es auch woanders hin verbringen. Nach Djibouti zum Beispiel, wenn sie eh nicht mehr wissen, wo sie wohnen. Oder irgendwann kommen sie in die Geschlossene. Das machst du ein-, zweimal und dann werden wir halt über Sachwalterrecht nachdenken müssen, wenn wir lauter Trottel nur mehr in der Politik haben, die sich noch als die größten Alzheimer-Deppen vor Gericht oder vom Untersuchungsausschuss geben. Aber Herr Dr. Born-Männer, ich unterstütze, was Sie sagen. Und ich finde es sehr überraschend, dass Sie binnen von 3 Wochen einen vollkommenen Wandlungsbezug zum Urschuss hergestellt haben. Vor 3 Wochen haben Sie noch gesagt, der Urschuss gehört abgeschafft. Also wenn der Herr Kickl dort einen Corona- und Bildercheck-Urschuss macht,
wie bitte?
Das ist alles eine Sauerei. Und Sie haben selbst der FPÖ das Recht abgesprochen, dass die überhaupt einen Urschuss einsetzen
kann. Nein, ich habe gesagt,
heute sagen Sie hier, mit flehender, bebender Stimme, sagen Sie, Minderheitenrecht, wie wichtig, und es gehört übertragen. Und vor 3 Wochen wieder Kickl den Antrag gesagt, Scheiße, brauchen wir nicht. Reine Geldverschwendung.
Nein, okay.
Wie die FPÖ 800 parlamentarische Anfragen gestellt hat zur Aufklärung von Missständen der Verwaltung, haben Sie gesagt, die parlamentarische Anfrage gerecht, das gehört abgestellt, wenn das die Blauen machen. Das gehört alles abgestellt. Wenn die Blauen machen, gehört alles abgestellt.
Du warst ja in der
die
Sendung
Blauen gehören ja aus dem Parlament getilgt.
Wirklich?
Sie haben ja verräterisch richtigerweise gesagt, die Kurzwähler sollen alle haften, wahrscheinlich, wie gesagt, ihr probates Mittel der Flammenwerfer, kennen wir ja noch aus den Corona-Diskussionen. Und die FPÖ gehört überhaupt am Ende, verboten.
Geprüft auf jeden Fall.
Ist alles in Ordnung. Schauen Sie. Was hat das Gericht gestern festgestellt? Das Gericht hat gestern festgestellt, dass ihr ehemaliger politischer Mentor Peter Pilz, für den Sie gearbeitet haben, für den Sie Mitverantwortung tragen, für den Sie auch für Ihre Zuarbeit. Ich war nie Mitarbeiter vom Sebastian Kurz.
Ich auch nicht.
Nie war auch Mitarbeiter vom Sebastian Kurz. Sie, der Wasserträger vom Krapschi-Opa aus dem Parlament.
Krapschi?
Ja, naja, so, soll man, sagt man. Sagt man.
Sie Alma damit hat er gearbeitet, oder? Ja, genau.
Sie haben für die Alma Sadic gearbeitet?
Unter anderem, ja.
Und für Peter Pilz nicht. Sie sind ihm auch nie begegnet, oder?
Ich war im Parlamentsclub, da war er nicht Teil des Parlamentsclubs.
Sind Sie ihm überhaupt begegnet? Können Sie sich nicht mehr erinnern?
Weiß ich auch nicht.
Nein, war nur das Pferd bei der SS. Okay. Nein, nein, weiß ich.
Vergleichen wir jetzt den Peter Pilz mit der SS?
Sie, der Kurt Waldheim und der Danilo Kuna. Kann mich an nichts erinnern. Peter Pilz, ich kann mich nicht mehr erinnern.
Auf den Punkt.
Also, das gestrige Urteil war eine Ohrfeige ins Gesicht des Herrn Peter Pilz.
Ach so,
und seines verbündeten Richter, wegen dem der Herr Richter ein Disziplinarverfahren bekommen hat in der ersten Instanz. Und als Richter, der ein erfolgreich abgeschlossenes Disziplin bekommen hat, das so groß auf seinem Hintern oben biegt, befangen, nicht dazu geschritten ist, dass er seine Befangenheit in Wahrheit erklärt hat. Wenn ich mit dem Peter Pilz unter einer Decke stecke, mit dem größten parteipolitischen Feind des Sebastian Kurz, kann ich kein Recht sprechen. Das sagt er in dem Land jedes Kleinkind, jeder Blinde, jeder Buckige würde dir das sagen. Nur Sie natürlich nicht, weil Sie den Peter Pilz schonen wollten. Wie Sie übrigens Ihre Freundin, die Stefanie Crisper, die hat die Anzeige geschrieben. Ja, was ist denn? Du zeigst, jetzt sind wir bei einem entscheidenden Punkt. Du zeigst einen gestern rechtskräftig als unbescholten anzusehenden Menschen an, diskreditierst ihn, verleumderst ihn, verursachst in seinem Privatvermögen für Rechtsanwälte und Gutachten einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro, verursachst der österreichischen Justiz durch Prozesse, die am Ende dem Hornberger Schießen gleichen, eine Kostenlawine von einer 500.000 Euro, 20 Tage Schwurgerichtssaal, Gutachten, 12 Zeugen, ich weiß nicht was alles, einen Megaprozess. Welche Konsequenz zieht Stefanie Crisper für diese in der Anzeige zum Ausdruck gebrachte Verleumdung? Sebastian Kurz ist nicht strafrechtlich verurteilt worden. Also ist das, was Stefanie Crisper behauptet hat, eine Verleumdung. Das und die steht nicht im Strafrecht drinnen. Man darf andere nicht diffamieren und verleumden.
Man darf
die
aber auch
Ehre
nicht
abschneiden. Sie das heißt, was
hätte
machen wir mit Stefanie Crisper, die aufgrund ihrer intellektuellen Obdachlosigkeit, weil sie nicht einmal in der Lage ist, eine Parlamentsdebatte unfallfrei zu führen, ihre Wurstfinger hernimmt, eine Anzeige schreibt, weil sie sich sonst gegen den Sebastian Kurz nicht zur Wehr setzen konnte. Ist das Verlagern der politischen Debatte vom Plenum, vom Heiligtum der Demokratie vor die Justiz, wie es die Rumänen machen, wie es die Franzosen machen, ist das der neue politische Umgang? So, auch nicht. Also auch für die eine Ohrfeige. Und last but not least, für den Herrn Hanger. Der Herr Kurz sagt, das ist alles so schlimm. Na, also diese neue Methode, dass man sich gegenseitig anzeigt, wirklich ganz schlimm. Der Hanger hat vor einem halben Jahr den Herrn Kickl angezeigt. Warum? Wegen einer sogenannten falschen Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss. Da soll dann der eine Ohrwaschelkaktus den Klobimsel mal bei der Nase nehmen oder bei den Ohren nehmen und ihn einmal an die eigenen moralischen Grundsätze erinnern. Der Hanger ist um nichts besser als die Frau Crisper. Jetzt frage ich mich, was der Herr Hanger aber dann noch im ÖVP-Club tut. Alle die, die zu solchen dreckigen Mitteln greifen, sind auch gestern ausjudiziert, blamiert worden. Und das ist gut so.
Gut, machen wir ganz kurze Werbepause, dann kommen wir gleich zurück und dann sprechen wir über die politische Komponente dieses gestrigen Freispruchs und die Frage, ebnet das jetzt den Weg für ein Comeback von Sebastian Kurz in der Politik? Gleich mehr dazu. Nach einer ganz kurzen Werbepause sind wir zurück.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Zweite Runde mit Gerald Groß und Sebastian Born-Mehner. Bleiben wir noch bei Sebastian Kurz. Du hast es ja schon in deinem Eingangsstatement erwähnt und hast gesagt, eigentlich ist die juristische Komponente gar nicht das Spannende an diesem gestrigen Urteil, sondern es ist die politische Komponente. Und die Frage, die sich aus dem Ganzen natürlich ergibt, war das der erste Schritt für ein politisches Comeback von Sebastian Kurz? Du glaubst, er wird zurückkehren?
Ja, definitiv. Wenn ich sehe, dass die Klaköre aus der FPÖ schon beginnen, Litigation PR zu machen, wie Gerald Groß oder seine kongeniale, weiß nicht, das ist ja ein Duett in Wirklichkeit am Montag, immer die Eva Schütz und der Gerald Groß. Wenn
aber
ich sehe,
so
wenn ich so, nein, deutlich weniger.
Ja, aber
deutlich weniger.
Ja, jedes aber Mal, wenn Sie auftreten, so
springt man 2.000 aus. Ich würde Sie bitten, versuchen Sie mal.
Nein.
Sie haben gerade einen cholerischen Anfall gehabt, dass Sie haben einen Schlagerl gehabt, dann sieht man es auch in der Gesichtsfarbe. Jetzt kommen Sie ein bisschen runter, tun Sie ein bisschen durchatmen, alles gut. Ja, Sie schon sehr vorhanden. Ja. Okay, Narzissmus formvollendet. Also, man sieht an der Art und Weise, wie sogar Leute aus der FPÖ, also Leute des Schlagers Gerald Gross und die Eva Schütz und andere Leute in der FPÖ-ÖVP-Partie jetzt beginnen zu jubeln und ihn zu verteidigen, dass da eine riesengroße Maschinerie im Hintergrund seit Jahren schon läuft. Ist nicht umsonst ein hunderte Quadratmeter großes Büro in nobelster Lage am Schubertring eingemietet worden. Das kostet sehr viel Geld und alle seine ehemaligen Freunde, der Gernot Blümel, die Elisabeth Köstin und wie sie alle heißen, die ganzen ehemaligen Kabinettschefe und Stellvertreter, also das gesamte Personal mitgenommen und finanziert. Wofür eigentlich? Was macht Sebastian Kurz eigentlich die ganze Zeit? Weil er angeblich so, zuerst habe ich gelesen, er zieht sich aus der Politik zurück, um mehr Zeit mit seinem Kind zu verbringen. Dann ist er aber die ganze Zeit im Ausland, also ich weiß nicht, ob er die Kinder mit hat oder nicht, glaube ich eher nicht. Das heißt, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und ist trotzdem bei wirklich jedem einzelnen Gulasch-Austreiben in Wien dabei. In jeder Bar, bei jeder Geburtstagsfeier, bei jedem Bieranstich ist Sebastian Kurz natürlich im Duo mit Eva Schütz und mit Alexander Bröll und mit Elisabeth Köstinger und so weiter mit dabei. Also überall ein sogenannter Tausendsasser, dass er bei Machfelderhof nicht auftritt.
A dabei.
Tausendsasser, A dabei, Hudri-Wudri, wie man sie halt nennt. Aber jedenfalls eine sehr seltsame Person, die scheinbar weder viel Zeit mit der Familie noch im Geschäft verbringt, aber offensichtlich es trotzdem geschafft hat, über seine Kontakte relativ viel Geld zu erwirtschaften und vor allem immer im Gespräch zu bleiben. Sebastian Kurz ist offensichtlich unglaublich wichtig, die ganze Zeit die Pappen offen zu haben und irgendwie politisch zu kommentieren. Und heute wurde, bezahlt dafür. Das ist immer die Frage von wem, gell? Und von wem eigentlich Sie. Aber die Frage ist ja, Sebastian Kurz wurde heute gefragt in seinem großen, die Leute fragen sich das.
Schmerzensgeld.
Reden Sie mal drüber.
Wie viel kriegen Sie denn eigentlich? Reine Schmerzensgeld. Okay, ja.
Also,
und ich bin der Meinung, es ist viel zu wenig.
Der Punkt ist, Sebastian Kurz wurde gefragt nach dem politischen Comeback und er hat gesagt, er sieht das eigentlich jetzt nicht am Tisch, aber er wird sich natürlich immer die Zeit nehmen, um irgendwas zu kommentieren. Und das sieht man, dass er offenbar sehr viel Zeit hat. Und das ist sehr, sehr viele Menschen gibt, die sich an Sebastian Kurz herbeisehnen, von dem man weiß, dass er einen ausgesprochenen Rechtskurs umsetzen wird und der nicht einmal mit der kleinen Wimper zucken wird, um Herbert Kickl zum Kanzler zu machen oder dann versuchen, in einem Wahlkampf immer ein paar Stimmen runterzureißen, um vielleicht selber nochmal Kanzler zu werden. Das liegt doch auf der Hand. Die ÖVP ist nur deswegen momentan in einer Koalition mit der SPÖ und mit den Neos, weil Herbert Kickl einfach zu frech geworden ist, weil er einfach zu viel wollte, weil er einen Machtrausch gehabt hat. Sonst hätten sie sich ja eh bis zum Geht nicht mehr verkauft. Und Sebastian Kurz ist diese Gefahr nicht gegeben und ich warne davor. Ich glaube, dass für unser Land katastrophal wäre, wenn ein Mensch wie Sebastian Kurz, der ja nicht nur in diesem juristisch irrelevanten Verfahren, sondern auch in anderen zur Diskussion steht, nochmal an die Macht kommt, mit ihm die gesamte Klüngel der Halbdementen, die wir vorher schon gehört haben, mit den perfekten Verbindungen in die FPÖ hinein. Das ist das. Sebastian Kurz steht für eine ÖVP, die kein Problem mit der FPÖ hat, die überhaupt keine Abgrenzungsnotwendigkeit zur FPÖ sieht. Deswegen bedient er ja auch die Narrative der FPÖ und deswegen halte ich ihn für so gefährlich. Und dass seine Zeit vorbei ist, seine politische, das halte ich für ein Gerücht. Also der wartet. Er wird sicher nicht jetzt noch 4 Jahre warten, bis das eigentliche Verfahren dann relevant ist, sondern er wird meiner Meinung nach in den nächsten Monaten immer präsenter sein. Seine Selbstinszenierung wird immer stärker voranschreiten und ich glaube, dieses Urteil ist der erste Schritt zur Rehabilitierung des Sebastian Kurz, zur Selbstrehabilitierung.
Ist es so, Sebastian Kurz am Weg zurück in die Politik? Wird er die ÖVP wieder übernehmen oder kommt er eher
oder die FPÖ
mit einer eigenen Liste?
Also ich glaube, dass er in die Politik zurück will. Ich halte nur das Projekt für aussichtslos und im Vorfeld für gescheitert zu erklären. Warum? Weil unabhängig von dem Ausgang des gestrigen Verfahrens Sebastian Kurz politisch gescheitert ist. Die Corona-Politik war desaströs. Die Zuwanderung- und Migrationspolitik war desaströs, weil er nicht das umgesetzt hat, was er eingehalten hat. Und am Ende auch Herbert Kickl, die Entlassung von Herbert Kickl beim Bundespräsidenten, der sich nichts zu Schulden kommen hat lassen, um dann im Gegenzug Werner Kogler in die Regierung aufzunehmen, Alma Sadic, Lena Schilling, Leonore Gewessler.
Lena Schilling war in der Regierung?
Ja, war EU-Spitzenkandidatin einer Regierungspartei. Sie sollten es doch am besten wissen, oder? Also auch das war ein entscheidender
Aber Teil der Regierung war sie nicht.
Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe, ist diese Neid der Besitzlosen, die da bei Ihnen so ein bisschen ausgeht. Ich meine, Sie ärgern sich, dass der Sebastian Kurz überall eingeladen wird. Nur weil Sie keine Freund haben, kann jetzt der Sebastian Kurz nichts dafür.
Sie brauchen, schon nein, wieder verteidigen Sie
nein, aber
Sie brauchen mich nicht persönlich
ich würde den Sebastian Kurz doch bitte niemals politisch in irgendeiner Form beurteilen, wann der auf welcher Party oder Geburtstagsfeier ist. Es interessiert mich
wirklich?
Doch nicht, was der in sein Privatleben macht. Nein, es interessiert
mich. Das Privatleben eines Politikers ist irrelevant? Sagen Sie mir das jetzt gerade?
Er ist seit vielen Jahren kein Politiker mehr.
Aber jemand, der sich
andauernd politisch äußert? Nichts aber, er ist seit vier Jahren
kein Altbundeskanzler.
Er ist seit vier Jahren kein Politiker mehr.
So.
Und als Nicht-Politiker kann er am Nachmittag wohin gehen, wohin man immer will.
So.
Und ob er jetzt die dreckigen Windeln von seinem Kind wechselt oder ob er mit der Elli Köstinger auf einen weißen Spritzer geht, hat mich im Übrigen überhaupt nicht zu interessieren. Ich nehme zur Kenntnis, dass Sebastian Kurz als Politiker gescheitert ist. Das reicht dir als Urteil. Deswegen muss ich mir nicht in sein Privatleben einmengen. Ach daher nehme ich an, dass es bei Ihnen heute ein Neid der Besitzlosen ist, weil Sie keine Freunde haben, dass
Sie
einladen.
Sie brauchen mich persönlich
und dann
nicht angreifen.
Sie, und dann kritisieren Sie Sebastian Kurz, dass er als normaler Staatsbürger sich politisch zu Wort äußert.
Normaler
das tun
Staatsbürger?
Sie jede Woche. Ja,
ach
Sie sind auch Staatsbürger. Irgendwie ist das passiert, dass Sie Staatsbürger wurden. Manche sagen, war er Fehler. Jetzt ist es so, jetzt
wie
äußern
bitte?
Sie sich seit sieben Jahren hier
wie
in dem
bitte?
Studio. Seit sieben Jahren äußern Sie sich in dem Studio hier politisch. Also auch aus dieser eigenen Situation heraus würde ich doch niemals draufkommen, dass sich Sebastian Kurz politisch äußern darf oder nicht. Außerdem ist üblich, dass ehemalige Politiker ja von Zeit zu Zeit immer äußern dürfen. Zur Frage. Kommt Sebastian Kurz zurück in die Politik? Natürlich will der. Der hat den Virus des Homo Politicus. Der will zurück. Der hat eine offene Rechnung. Der hat eine offene Rechnung, die alle gesagt haben, den vernichten wir. Der hat eine offene Rechnung mit seiner eigenen Partei, mit dem Herrn Mattle, mit dem Herrn Stelzer, mit dem Herrn Schützenhöfer, mit dem Herrn Drechsler, mit den ganzen Bünden, mit dem ÖAB, die ihn verhindert haben. Mit denen allen hat er eine offene Rechnung. Denen will er sagen, ich bin der erfolgreichere Kanzler. Das will er ihnen zeigen. Dann hat er offene Rechnung mit der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die er zweifelsohne ihn, in dem Fall unschuldigerweise, vier Jahre verfolgt hat, bis er in der zweiten Instanz rechtskräftig Recht bekommen hat. Das muss man akzeptieren. Auch hier hat er eine offene Rechnung. Der will zurück. Unabhängig, ob der irgendwo wirtschaftlich erfolgreich ist oder nicht. Aber der Ehrgeiz und der Stolz, der Narzissmus, narzisstische Persönlichkeitsstörung hat ja jeder Politiker, das ist bei ihm stärker als der Wunsch, in Zukunft ein privates Leben in Dubai in seiner Firmenzentrale zu führen. Das ist
ja, aber die Frage ist, kommt er in der ÖVP zurück oder mit einer eigenen Liste?
Es ist vollkommen irrelevant. Ja. Wenn er mit einer eigenen Liste zurückkommt, hat die Österreichische Volkspartei 10% und er hat 10%. Okay? Nicht mehr. Wenn er als ÖVP-Spitzenkandidat zurückkommt, hat er die Chance, dass er 23% macht. Schau. So schaut es derzeit aus.
Ja, das, ist
die Kanzler, das ist die Kanzlerfrage. Das ist die Kanzlerfrage. Hochrechnung. Wie viele Menschen in Österreich wünschen sich Herbert Kickl als Kanzler? Lassas führt 35. Wie viele wollten den amtierenden Kanzler? 19%. Der Sebastian Kurz ist seit fünf Jahren nicht mehr in der Politik. Sein Nimbus ist längst weg. Er ist zwar nicht so schwach aufgestellt wie der Heinz-Christian Strache. Also die 0,8% wie in Wien gebe ich dem Kurz nicht. So unfair bin ich nicht. Aber er ist auch nicht mehr der Reißer, der er mal war. So. Und das wird er auch zur Kenntnis nehmen müssen. Das wird bei ihm, glaube ich, ein sehr schmerzlicher Prozess werden, zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass auch die Welt sich ohne ihn weitergedreht hat und parteipolitisch
kein Hammer im Kreis. Du meinst, es ist wurscht, weil er ohnehin nicht Erster
werden
kann? Siehst du das auch so? Kann Sebastian Kurz seinen Wahlerfolg, den er 2017 und 2019 hatte, nicht noch einmal wiederholen oder schafft das?
Ich glaube, wenn er Obmann der ÖVP werden würde und wenn er von allen Vorwürfen freigesprochen werden würde, dann würde er mit Sicherheit den Herbert Kickl wie einen Grießbaum abräumen. Weil das
du
ist
meinst,
so
er könnte Herbert Kickl schlagen?
Aber locker. Vor allem, er wirft die Kopiermaschine an, so wie es die ÖVP jetzt gerade macht, im Bereich Migration zum Beispiel.
Spannend.
Und wenn sie zurückkommt, räumt sie die ganzen Rechtsextremen von der FPÖ ab. Ist doch vollkommen logisch. Warum? Weil ein Sebastian Kurz im Gegensatz zu einem Herbert Kickl ein sympathischer Mensch ist. ist. Das ist ja der große Unterschied. Du hast hier einen Asketen, einen Menschen, der alleine wandern geht und der ansonsten irgendwelche peinlichen Auftritte hinlegt, aber vor vollen Bierzelten steht und sagt, es ist so geil. Oh, es ist so geil, vor euch zu stehen. Das war Herbert Kickl. Also so jemand, ganz ehrlich, der wird nie Kanzler. Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt, der wird nie Kanzler. Ja? Und ich habe recht behalten. Der wird nie Kanzler. Ja, er ist immer der Erfolgskanzler. Ja. Der wird nie Kanzler.
Zeit ist noch
aber die
vorbei.
Wahrscheinlichkeit, die ja, der ist schon lang vorbei. Na, die Wahrscheinlichkeit, dass Sebastian Kurz zurückkommt, die ÖVP übernimmt und dann die FPÖ abräumt, die halte ich für sehr groß und ist auch vollkommen logisch, weil die meisten Menschen im Land ja halt keine Rechtsextremen sind. Und wenn ich die Entscheidung habe zwischen der komplett radikalisierten Truppe des Herbert Kickl, die von Menschen wie dem Oskar Deutsch als Kellernazis bezeichnet werden, ich meine, das musste in was für einem Land wir leben, wo der Präsident der israelitischen Kultusgemeinde den Obmann der FPÖ als Kellernazi bezeichnet und der wehrt sich noch nicht einmal dagegen. Der stellt sich auf eine Veranstaltung hin und sagt so, ja, rechtsextrem nehme ich als einen Ordenstitel. Ich meine, das ist doch schon die Selbstentlarvung, die wir hier sehen. Das ist kein Schaf im Wolfspelz mehr, das ist, ich weiß nicht, ein Wolf im Wolfspelz oder keine Ahnung, was der ist. Aber jedenfalls kein Kanzler. Und deswegen glaube ich, sobald die Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit haben, dass jemand kandidiert, der ihnen die Sicherheit gibt, dass die Themen, die für sie relevant ist und die halt leider von sonst keiner Partei angesprochen werden als von der FPÖ im Moment, dann wird er auch gewählt. Also so absurd, unwahrscheinlich halte ich das komplett.
Du meinst, er könnte auch wieder Kanzler werden?
Na sicher.
Aber jetzt kenne ich mich nicht aus.
Warum?
Vor exakt 14 Minuten sagen Sie, ich, der FPÖ-Fanboy, die Eva Schütz, die FPÖ-Frau, die Sie gleich mit dem Topf werfen, die würden die Rückkehr von Sebastian Kurz präferieren, weil er den Vizekanzler und der Herbert Kickl, der zweifelsohne nicht einzuholen ist, darstellen könnte. Nein. Dann beginne ich von Herbert Kickl, genauso haben Sie es gesagt, dann beginne ich von Herbert Kickl zum Reden und fangen bei Ihnen Ihre zwei grauen Gehirn zum Denken an. Das ist der größte Feind. Dann passiert Folgendes. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Dann fangen Sie an, die letzten vier Minuten, den Basti, den Sie vorher verteufelt haben, 32 Minuten, 29 Sekunden, wieder in die Höhe zu leben, damit Sie den Kickl wieder mal mit ran können. Der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Herr Groß, mir ist das wurscht, ich würde den einen wie den anderen nicht wählen. Aber Sie haben ja beide gewählt.
Merken Sie sich den Leitsatz gelebten Opportunismus. Wenn Sie in Zukunft zu Ihrem Betreuer, Psychiater gehen, sagen Sie ihm einfach, nicht das ist die Krankheit, an der Sie leiden.
Herr Groß, das ist aber, schauen Sie, das ist jedes Mal das Gleiche. Ob bei Donald Trump, Wladimir Putin, Herbert Kickl, Sebastian Kurz, immer dann, wenn Sie in Argumentation Notstand
Argumentationsnotstand.
Darf ich Sie ausreden, bitte?
Ja, natürlich.
Dann unterbrechen Sie mich, Sie Rhetorikmeister und Masterlehrer. Ja? Ich habe 5 Mails pro Tag kriege ich von Ihnen, wo Sie mir versuchen, irgendwas zu verkaufen. Ja? Hören Sie endlich auf mit den Spam-Mails. Ja, dankeschön. Also Punkt 1.
Aus Wertschätzung, damit Sie endlich was lernen.
Herr Großwitz, das ist Belästigung. Das ist Stalking. Ja? Das, was Sie und Ihre schwindlichen Leute mir versuchen zu verkaufen, ist Stalking. Hören Sie bitte endlich auf
damit.
Damit
Sie was lernen.
Nein, Sie haben es ja immer selber erklärt. Und das Zweite ist, Herr Groß, also nicht böse sein. Sie haben den Herbert Kickl verursacht, obwohl es nicht einmal ein einziges gemeinsames Foto von Ihnen und Herbert Kickl gibt, obwohl Sie so viele Jahre schon gemeinsam aktiv sind. Und Sie haben Sebastian Kurz verursacht, mit dem Sie viele gemeinsame Fotos haben. Ich war sogar dabei, wie eins gemacht wurde, wo Sie sich ihm angebietet haben und gesagt haben, darf ich bitte ein Selfie am Basti,
bitte. Ist das das Foto, kann mich erinnern. Sie in Hintern?
Ja, genau.
Also, ist das, soll ich es nochmal sagen?
Das ist das, was Sie in Ihr Buch reingegeben haben.
Ist das das, was Sie in seinem Hintern bieten?
Gut. Aber der entscheidende Punkt, auf den ich jetzt hin möchte, wir haben ja doch noch ungefähr eine halbe Stunde Sendezeit.
Na, wir haben noch eineinhalb Stunden. Ich hoffe, wir machen es sehr lange heute.
Herr Groß, ich bitte Sie jetzt um etwas. Ja. Jedes einzelne Mal nach der Sendung sagen mir die Leute, es war halt inhaltlich so interessant, die Sendung. Aber diese persönlichen Untergriffe sind so deppert. Also ich bitte Sie, Herr Groß, hören Sie mit den persönlichen Untergriffen auf. Es ist nicht notwendig.
Also es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid, dass Ihre Fanbase jedes Mal enttäuscht von Ihrer Performance ist. Ja. Ich bekomme lauter Mails, die sagen, super, Klaas, hauen Sie dem nur mehr eine in die Goschen. Aber apropos, weil Sie sagen, es gibt kein gemeinsames Foto von Herbert und Kickl und mir. Vor 3 Wochen war ich am Steiermark-Frühling am Rathausplatz und habe das gepostet.
Ja.
Das ist der Herr Kickl, Das bin ich.
Der schaut runter, der schaut weg von Ihnen. Zeigen Sie es her. Kann man das einblenden, bitte? Herbert Kickl schaut an Gerald Gross vorbei.
Nachdenklich über meine Worte.
Ah, nachdenklich?
Ja. So, aber wissen Sie, mein Gott. Nein, ich bin noch nicht fertig.
Das ist geil. Das einzige Foto, was er findet in 7 Jahren, ist das,
einige,
wo der Herbert Kickl am Boden
aber
schaut.
Aber weder der Herbert Kickl ist, ein Selfie-Boy von mir, noch ich von
ihm. Ich finde das so geil. Super. Sie haben ein einziges Foto gefunden, sondern das, wo
der Herbert Kickl...
Suchen Sie weiter.
Na ja, mehrere.
Ja, bitte, suchen Sie weiter.
Hunderte kann ich Ihnen sagen.
Das
wenn Sie wollen, Foto, Sie und Sie Ihr Schlafzimmer mit Fotos von mir und von Herbert Kickl plakatieren wollen, schicke ich Ihnen eine Herbert Kickl Gerald Groß Fototapete her, Dr. Bornmänner. Gratis und Franco. Na, genügend. So, ich war noch nicht fertig.
Ach so.
Nein, ich war noch nicht fertig. Und zwar, eines ist bei der Geschichte schon zu sagen. Schauen Sie, noch einmal zurückzukommen. Sebastian Kurz will zurück in die Politik. Okay? Aha. Zweifelsohne. Der Zustand der ÖVP ist mausetot bis jämmerlich. Aha. Das ist diese Karl-Nehammer-Stocker-ÖVP, die Sie verteidigen.
Die jetzt den Kanzler stellt, mausetot.
Aha. Mit 19%.
26%
mit
bei der letzten Wahl.
Mit 19% stellen Sie den
Kanzler. Das ist die Kanzlerfrage.
19, ja, ist die Kanzlerfrage, deswegen sage ich Ihnen ja. Sie stellt den Kanzler mit einem Kanzlerwunsch von 19%.
Bei 21,
nein, ich sage es nur. 19% Buda aus Wiener Neustadt stellt den Kanzler und der, den 35% der Österreicherinnen und Österreicher wollen, wurde ausgegrenzt. Das ist Fakt.
Nö,
so. Der Sebastian Kurz will zurück. Nur ich warne davor, ich warne auch Sie davor, bevor Sie dann wieder gehen und sagen, also der Sebastian Kurz kommt zurück. Das ist der Held, der wird den Kickl putzen, der wird auf 35% gehen. So, dann warne ich Sie nur davor, dass es durchaus passieren könnte, dass der Sebastian Kurz dann nach 7 oder 8 Jahren der Politabstinenz genau dasselbe Schicksal einnimmt wie der von Ihnen sehr verehrte Karl Nehammer. Ich sag's nur bei dir.
Ich sage Heinz-Christian Strache.
Und der zweite Punkt ist ein persönliches Wort an Sie.
Na,
ich will
wieder.
Sie wirklich
bitte
nicht persönlich. Nein, ich will Sie wirklich nicht persönlich beleidigen.
Ja, dann hören
Nein.
Sie auf damit.
Aber wissen Sie, was das Problem ist? Wenn man in 37 Minuten und 2 Sekunden 7-mal entscheidet zum selben Thema, die Meinung wechselt, dann wird es wohl das gute Recht des Diskussionspartners sein, Sie darauf aufmerksam zu machen. Daher würde ich Ihnen empfehlen, buchen Sie bei mir eine Rhetorik-Masterclass. Ich erkläre Ihnen, wie man in der Argumentation stringent bleibt, auf einen Standpunkt glaubwürdig und authentisch und am Ende erfolgreich vertritt und nicht am Ende als Watschmann des Gerald Groß landet. Ganz einfach.
Herr Gross, nur weil Sie in 37 Minuten 7-mal nicht verstehen können, was ich sage, ist es noch keine Auszeichnung dafür, dass Sie eine gute
Wenn Sie eine Kühle draufstehen, ab 2 Jahren zu spielen. Ich meine, entschuldige, wer soll Sie nicht verstehen?
Ja. Okay, wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann sind wir gleich zurück. Und dann sprechen wir über den Streit in der Regierung. Und zwar geht es da jetzt um Asyl und Abschiebung. Die drei Parteien, ÖVP, SP und NEOS, streiten bereits. Eifrig drauf los, fast wie hier im Studio. Gleich mehr dazu.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, willkommen zurück bei Fellner Live, bei Sebastian Bornmänner und Gerald Gross. Die Stimmung hat sich leicht beruhigt, aber fast so heftig wie hier im Studio, wird jetzt in der Dreierkoalition gestritten, nämlich zwischen ÖVP, SP und NEOS ist der erste handfeste Regierungskrach. Es geht um das Thema Abschiebungen und Asyl, und zwar darum, dass Bundeskanzler Christian Stocker gemeinsam mit anderen EU-Regierungschefs gefordert hat, dass man die Europäische Menschenrechtskonvention abändern muss. Mhm. Und die SPÖ und die NEOS, nämlich um leichter abschieben zu können, SPÖ und NEOS ruft das jetzt beide auf den Plan und beide sagen, das geht nicht, man kann die unabhängige Justiz hier jetzt nicht angreifen. Wie siehst du das denn? Ist die Europäische Menschenrechtskonvention überhaupt noch zeitgemäß?
Ja, natürlich. Genauso wie die universellen Menschenrechte in der UN-Charta zeitlos sind und universell gültig sind, wie es dem Namen nach ist. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich hüten davor, da jetzt einzugreifen, bloß weil wir politisches Versagen kaschieren wollen. Also dass ausgerechnet die ÖVP, die seit 40 Jahren für die Sicherheitspolitik und maßgeblich auch für die Außen- und EU-Politik verantwortlich ist in diesem Land, jetzt daherkommt und sagt, wir müssen die Europäische Menschenrechtskonvention ändern, weil wir in der Asylpolitik versagt haben, weil wir es nicht zustande bringen, europäische Solidarität zu leben. Deswegen müssen wir über das Menschsein per se ein anderes Bild bekommen. Das halte ich für hochproblematisch und für brandgefährlich. Weil es beginnt heute bei den Menschen, die auf der Flucht sind, und es geht morgen weiter mit den Homosexuellen, die Viktor Orban schon nicht mal mehr auf die Straße gehen lässt mit irgendwelchen scheinheiligen Gesetzen. Also man muss wahnsinnig aufpassen, in welche Richtung das geht. Wir sehen, dass sehr, sehr schnell Grundrechte abgeschafft werden, dass sehr, sehr schnell Unverrückbares oder scheinbar Unverrückbares verrückt wird oder versucht wird zu verrücken, dass die Volkspartei in ihrer Verzweiflung offensichtlich, weil sie sieht, dass sie in den Umfragen immer weiter ablust und Herbert Kickl trotz seiner ganzen Radikalität und seines Extremismus in der FPÖ immer noch stabil auf Platz 1 liegt, jetzt beginnt die Kopiermaschine wieder anzuwerfen und Aussagen zu tätigen, die eine Konterkarierung der eigenen Position vor ein paar Monaten sind, wo man noch darüber geredet hat, Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land, deswegen darf er niemals Kanzler werden, weil er auch unter anderem und Leute aus seiner Partei eben genau das machen, was Christian Stocker jetzt macht, nämlich den Grundkonsens, den wir im Hinblick auf die Europäische Menschenrechtskonvention getroffen haben, zum Glück in Frage zu stellen. Und das halte ich für hochproblematisch. Ich hoffe, und davon gehe ich aber ehrlicherweise auch aus, dass sowohl die SPÖ als auch die NEOS in dem Punkt ganz klare Kante zeigen werden und dem Christian Stocker zeigen, wo der Bartel den Most holt, nämlich nicht in Wiener Neustadt und auch nicht bei der FPÖ, sondern auf dem Boden unserer Verfassung. Und die Europäische Menschenrechtskonvention ist im Verfassungsrang in Österreich. Und sie in Frage zu stellen, ist meiner Meinung nach verfassungsfeindlich. Also sollte der Herr Bundeskanzler aufpassen mit seinen Wortmeldungen, weil sonst muss man schauen, wie lange noch im Amt bleibt.
Wie siehst du das?
Also erstens, die Verfassung abzuändern, ist das heilige Recht einer Zweidrittelmehrheit des österreichischen Nationalrates. Damit die Verfassung in Frage zu stellen, ist das heilige Recht in einer repräsentativen Demokratie von zwei Dritteln des österreichischen Nationalrates. Die Verfassung ist nicht ex cathedra gesprochen, im Übrigen auch die Europäische Menschenrechtskonvention ist nicht ex cathedra gesprochen und nein, sie ist nicht die absolute Mehrheit. Wenn Sie sich mit der Europäischen Menschenrechtskonvention ein wenig auseinandergesetzt hätten, dann wüssten Sie, dass Artikel 33 der Europäischen Menschenrechtskonvention für jeden ein Asylverfahren auf europäischem Boden vorsieht, selbst dann, wenn er bereits aus einem sicheren Drittstaat kommt, illegal eingereist ist, keine Papiere hat und nicht einmal einen Fluchtgrund geltend machen kann. Das heißt, die Europäische Menschenrechtskonvention ist die Basis dafür, für Zuwanderung aller Art bis hin zu wirtschaftlicher Zuwanderung. Dazu kommt die sogenannte EU-Grundrechtscharta in Verbindung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Artikel 18 und 19 festlegt, dass keine Abschiebungen durchzuführen sind, selbst wenn der Asylwerber keine Integrationsfähigkeit aufweist oder zum Beispiel kriminell wird. Das, was Sie gerade getan haben, ist in Wahrheit das garantierte Recht von kriminellen Asylwerbern in Europa zu implementieren und werfen allen anderen, wie zum Beispiel Herbert Kickl, vor Verfassungsfeindlichkeit, wenn sie die EU-Grundrechtscharta in Verbindung mit der Artikel 33 der Flüchtlingskonvention, der Europäischen Menschenrechtskonvention und der EU-Asylrichtlinie in Verbindung sehen, wonach Asylverfahren in Österreich, in Deutschland, überall durchzuführen sind, im Übrigen mehrere. Also du kannst in Griechenland ans beginnen, dann in Kroatien ans beginnen, dann in Deutschland, dann in Österreich. 4 Asylverfahren, 3-mal abgelehnt worden sein, weil du halt vielleicht nur aus der Türkei kommst und dort keine Verfolgung namhaft machen kannst. Also allein anhand dieser 3 Rechtsgrundsätze, im Übrigen einem Recht, das nach dem Zweiten Weltkrieg sehr wohl anwendbar war, weil nach dem Zweiten Weltkrieg hauptsächlich eine innerkontinentale Fluchtbewegung stattgefunden hat, auch in den 90er Jahren sehr wohl anwendbar war, weil eine innereuropäische Fluchtbewegung vom Balkan stattgefunden hat, im Übrigen auch von den russischen Teilrepubliken, GUS, Zusammenbruch des Vorhangs, aber heute nicht mehr geltend zu machen ist, weil die Europäische Menschenrechtskonvention, die EU-Asylrichtlinie und die Grundrechtscharta niemals für einen solchen Fall gedacht wurden, dass transkontinental, außerkontinental Menschen über sichere Drittstaaten
reinkommen. Das ist genau das Problem.
Und das ist genau das Problem. Und, daher wäre es an der Zeit, entweder aus der Tragödie zu lernen, dass wir seit 2010 exakt in Europa 9,3 Millionen Asylwerber aufgenommen haben. Das entspricht einem Land in der Größe wie Österreich in den letzten 10 Jahren. Uns das Bildungssystem gerade einkippt, und zwar in Österreich oder in Deutschland, reden Sie mit Wiesinger, reden Sie mit Klar, reden Sie mit den Lehrern, die jeden Tag dort die Pampalatsch unterrichten müssen, reden Sie mit dem homosexuellen Lehrer in Berlin, der in Krankenstand geschlagen wurde, weil man gesagt hat, hier regiert jetzt der Islam, steht seit 2 Tagen in allen deutschen Zeitungen, reden Sie mit denen allen, dann reden Sie am besten mit denen, vielleicht mit der Mutter von der Leonie oder mit dem Vater von der Anne-Marie, mit den Angehörigen vom Ruben, vom Philippos, vom Janis, von all den vergewaltigten Frauen oder von jenen 240 im Jahr Österreich vergewaltigten Frauen, deren Tatverdächtiger ein Mann ist, der keine österreichische Staatsbürgerschaft hat, also per se in dem Land nichts verloren hätte. Wenn Sie sich angesichts dieser Tragödie der letzten 10 Jahre wirklich dahersetzen und sagen, die Europäische Flüchtlingskonvention war in ihrer Anwendung, war die letzten 15 Jahre Erfolg, samt der Grundrechtscharta, Asylrichtlinie, dann sind Sie leider Gottes wirklich auf dem falschen Dampfer, das ist höflich ausgedrückt. Im Gegenteil, das ist der Mühlstein der europäischen Zivilisation und auch des Zusammenhaltes des Gesellschaftlichen. Mhm.
Muss man die Europäische Menschenrechtskonvention nicht wirklich überdenken und einmal an die heutige Zeit anpassen?
Das würde man auf jeden Fall machen müssen, aber dass wir es...
Okay.
Jetzt habe ich nur 3 Wörter.
Nein, finde ich in Ordnung. Ich wollte Sie unterstützen.
Nein, Sie wollten mich unterbrechen, nicht unterstützen. Mm-mm. Also, die Europäische Menschenrechtskonvention wird in ihrer Auslegung, und das ist nicht die Aufgabe von nationalen Parlamenten, sondern die Aufgabe des Gerichtshofes, in ihrer Auslegung sich die Frage stellen müssen, wie geht man zum Beispiel in Zukunft mit Klimaflüchtlingen um? Was passiert, wenn im Mittelmeerraum, im Norden von Afrika, die Lebensbedingungen nicht mehr möglich sind, also es keine Überlebensfähigkeit mehr gegeben ist, es gibt Modelle und Prognosen, die das vorhersehen. Was macht man dann, wenn sich dann auf einmal Millionen Menschen auf dem Weg tun? Alle umbringen, wie das manche Rechte wollen? Oder überlegt man sich eine Form der Integration? Ich bitte Sie, mich nicht zu unterbrechen.
Okay, ich frage Sie.
Echt nicht so schwer. Okay. Sie können mich nachher fragen.
Okay, ja, bitte.
Also,
können Sie sich bis dorthin überlegen?
Ja, danke schön. Das heißt, das ist genau die Herausforderung, vor der die Rechtsprechung, aber nicht die Rechtssetzung steht. Das, was der Herr Gross gerade gemacht hat, ist der Inbegriff einer meiner Meinung nach rassistischen, fremdenfeindlichen und letztlich rechtsextremen Bewertung der Europäischen Menschenrechtskonvention, nämlich zu sagen, die Grundrechte gelten nur für die Leute, die von hier sind. Nur wenn sie die richtige Hautfarbe haben, den richtigen Glauben angehören, die richtige Nationalität haben, zum richtigen Kulturkreis gehören, dann dürfen sie quasi in den Genuss der Grundrechte kommen. Aber für diejenigen, die aus Syrien kommen, aus Afghanistan kommen, aus Uganda kommen oder von Gott weiß woher sie vertrieben werden, zum Beispiel aus Chile wie meine Familie, gilt die Europäische Grundrechtskonvention nicht. Es gilt die Europäische Menschenrechtskonvention nicht, weil wir in Europa, das alles wurde nur gemacht, um uns Europäer untereinander zu helfen, haben Sie den Sinn und Zweck der universellen Menschenrechte nicht verstanden. Universelle Menschenrechte bedeutet, sie gelten für jeden Menschen überall. Und wir in Europa haben uns nach dem Zweiten Weltkrieg genau deswegen, weil die Menschen, die danach zu einem Großteil auch die FPÖ gegründet haben, einen Vernichtungsfeldzug gegen eine Rasse, eine scheinbare, von ihnen so definierte, gegründet haben, haben wir gesagt, es darf nie wieder auf europäischem Boden passieren, dass Menschen verfolgt werden und ihnen nicht Schutz gewährt wird. Und das ist der Grundgedanke der Europäischen Menschenrechtskonvention, eben nicht zu sagen, du musst dieser und dieser Nationalität angehören, du musst diese und diese Hautfarbe haben, du musst diesen und diesen Glauben angehörig sein, sonst lassen wir dich absaufen im Mittelmeer. Das ist eben genau nicht der Gedanke und ich bin der Erste, der das verteidigt, auf Mark und Bein, dass wir nicht an unseren Grundsätzen schrauben, weil wenn wir einmal die Tür öffnen und Menschen sterben lassen an unseren Außengrenzen, weil sie nicht die richtige Hautfarbe haben oder den richtigen Glauben angehören, dann öffnen wir Tür und Tor dafür, dass morgen die Homosexuellen, dann die chronisch Kranken, die Behinderten und so weiter verfolgt werden. Und das will ich nie wieder auf europäischem Boden erleben.
Ja, aber Sie haben leider Gottes Flucht nicht verstanden. Flucht wird deswegen notwendig, weil in einem Land Verfolgung, kriegerische Auseinandersetzung, Revolte, Gewaltakte ausgeführt werden. Diesen Menschen, die von Verfolgung, von der Abwesenheit von Recht, der Rechtlosigkeit, der Autokratie, der Diktatur in ihrem Leben verfolgt werden, will man Schutz und Hilfe anbieten. Wenn beispielsweise aus Syrien oder aus Afghanistan ein Mensch, ein Bürger, eine Frau, ein Mann diese Flucht antritt, hat er sofort den Genuss des Schutzes und der Sicherheit in jenem Land erfahren, wo er nicht mehr verfolgt wird. Das heißt, Asyl bedingt nicht hunderte, tausende Kilometer lange Reise über andere Kontinente, noch dazu in Form eines Wunschkonzertes. Nein, ich will nicht in Griechenland Schutz und Sicherheit genießen, ich möchte es in Schweden oder
da gebe ich Ihnen recht.
So, und jetzt sind wir beim entscheidenden...
Da gebe ich Ihnen recht.
Jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Ja, und jetzt sind wir bei dem entscheidenden Thema. Heute haben wir mal eine ruhige Diskussion jetzt eingeleitet. Jetzt sind wir bei dem entscheidenden Thema. Der Artikel 33 der Europäischen Menschenrechtskonvention sieht aber vor, dass jeder Mensch das Recht auf das Asylverfahren und den Verbleib in Europa hat, selbst wenn sein Schutzbedürfnis in einem sicheren Drittstaat schon befriedigt wurde. Das heißt, jetzt erkläre ich es Ihnen, laut Artikel 33 der Europäischen Menschenrechtskonvention ist jener, der beispielsweise in einem sicheren Drittstaat, der nicht der Europäischen Union angehört, also beispielsweise in der Schweiz, okay, in der Schweiz, wo er ansässig ist, obwohl er in der Schweiz bereits Schutz und Sicherheit genießt, noch immer berechtigt, in Deutschland einen Asylantrag zu stellen.
Artikel 33?
Artikel 33. Also Artikel das in 33? Verbindung mit der EU-Grundrechtscharta.
Haben Sie Artikel 33 gelesen?
Ja, okay. Das mit der Verbindung der EU-Grundrechtscharta, Artikel 18 und 19, wir nicht einmal in der Lage sind, ihn abschieben zu dürfen, selbst wenn wir draufkommen, sicherer Drittstaat, illegale Einreise, Papiere weggeworfen, gar kein Asylgrund. Die derzeitige europäische Gesetzgebung bindet uns, zwischen Weizen und Spreu auszusuchen. Sie bindet uns zu sagen, jawohl, du hast Recht auf Schutz und Sicherheit, weil du tatsächlich aus einem Staat kommst, wo dir Verfolgung droht und beispielsweise der wirtschaftlichen Zuwanderung. Und jetzt sind wir wieder bei Ihnen, leider Gottes, ich kann es Ihnen nicht ersparen. Vor einem halben Jahr, immer dann, wenn was passiert, Mord, Totschlag, Terroranschlag, Villach, kommen Sie daher und sagen, nein, es darf zu keinem Asylverfahren auf europäischem Boden kommen, sondern die EU muss transkontinental Flüchtlingslager in Nordafrika und im Nahen Osten bauen. Das ist laut Europäischer Menschenrechtskonvention nicht möglich. Damit stellen Sie die österreichische Bundesverfassung in Frage. Damit sind Sie ein Verfassungsfeind, weil die Europäische Menschenrechtskonvention, die EU-Grundrechtscharta und die EU-Asylverfahrensrichtlinie das Asylverfahren auf Grund und Boden der Europäischen Union auf den Sandkorn definieren. Nein. Und das in Österreich mit einer Zweidrittelmehrheit in den Verfassungsrang ist.
Also erstens einmal, der Artikel 33 der Europäischen Menschenrechtskonvention behandelt Staatenbeschwerden. Da steht drinnen, jeder hohe vertragsschließende Teil kann den Gerichtshof wegen jeder behaupteten Verletzung dieser Konvention, der Protokolle dazu, durch einen anderen hohen vertragsschließenden Teil anrufen. Okay? Sie zitieren die ganze Zeit einen Artikel, der überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Sie sagen.
Lesen Sie
okay? Also das ist der Gesamte. Lesen das ist Artikel 33.
Ja, dann lesen Sie den Inhalt vor.
Das habe ich gerade gemacht. Okay. Also ich habe gerade Artikel 33, das kann ja jeder zu Hause googeln.
Ja,
und dann schauen, Masterclass, Gerald Groß,
natürlich.
Also, aber lassen wir das.
Wir suchen es.
Herr Groß, ich will nicht, bis Sie den richtigen Artikel gefunden haben, zu der angeblichen Behauptung, dass die Europäische Union irgendjemandem vorschreiben würde, es darf ein Verfahren nur auf Grund und Boden der Europäischen Union stattfinden, das ist ja Unfug. Das steht ja nirgends. Das werden Sie nicht finden, diesen Artikel. Ja? Und Sie haben die ganze Zeit sich berufen in Ihrer Litanei auf einen Artikel, den es gar nicht gibt. Und stattdessen haben Sie gesprochen über Staatenbeschwerden, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Okay. Aber ist ja wurscht, ist ja nicht so schlimm. Reden wir über die Sache an sich, über die wirklich relevant ist. Nämlich die Frage, soll jeder Mensch auf der Welt, wenn er sich verfolgt fühlt, das Recht haben, in der Europäischen Union um Asyl anzusuchen? Und ich sage ja. Ja, natürlich. Muss das immer auf dem Grund und Boden der Europäischen Union stattfinden? Da sage ich nein, natürlich nicht. Weil ich möchte jeden Menschen aus Uganda oder aus Nigeria oder von wo auch immer diese Menschen verfolgt werden, weil sie zum Beispiel Homosexuelle sind. Wir wissen, wie in Uganda mit Homosexuellen umgegangen wird. Die sollen doch bitte nicht übers Mittelmeer flüchten müssen und irgendwelche Schlepper bezahlen müssen oder sich prostituieren müssen, damit sie dann in Italien Asylverfahren stellen müssen. Natürlich sollte man denen möglichst dort, wo sie herkommen, die Möglichkeit geben, zum Beispiel über Botschaftsasyl, weil wir haben Botschaftsvertretungen in allen Ländern der Welt, dort einen Antrag zu stellen. Das ist der Punkt 1. Also das Recht, einen Antrag zu stellen, sollte in keinster Weise eingeschränkt werden. Und Punkt 2, das, was nicht funktioniert in der Europäischen Union, ist, dass die Verfahren viel zu lange dauern und es deswegen Menschen gibt, die dann zu U-Booten werden. Menschen gibt, die sich integrieren, einen Job finden und dann nach 15 Jahren einen Abschiebebescheid bekommen, wo sie schon drei Kinder haben und einen vitalen Bestand Bestandteil dieser Gesellschaft sind. Das ist doch Schwachsinn. Also wir müssen in Wirklichkeit Eilverfahren haben, wo innerhalb von 48 Stunden entschieden wird. Ist es ein legitimes Recht? Hast du ein legitimes Recht, in der Europäischen Union Asyl zu bekommen oder hast du es nicht? Soll von mir aus eine Woche dauern, aber sehr viel länger nicht. Und für diesen Zeitraum, dass die Europäische Union in Afrika, in Asien, wo auch immer Möglichkeiten hat, dass es eine medizinische Grundversorgung gibt, dass die Menschen in Sicherheit sind, dafür bin ich sehr wohl. Und das würde auch unser Problem massiv verändern, dass wir nicht mehr abhängig werden von irgendwelchen verrückten Schleppern, die uns die Menschen, so wie zum Beispiel über Belarus, massenhaft nach Europa schicken, um irgendwelche Destabilisierungseffekte auszulösen, sondern es würde dort, wo die Flucht entsteht, den Druck rausnehmen. Und das ist das, was wir wirklich brauchen.
Also, keiner der vertragsschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen dürfen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein
würde. Sehr gut.
Erstens, auf die Vergünstigung dieser Vorschrift kann sich jedoch ein Flüchtling nicht berufen, der aus schwerwiegenden Gründen als eine Gefahr für die Sicherheit des Landes anzusehen ist, in dem er sich befindet, oder der eine Gefahr für die Allgemeinheit dieses Staates bedeutet, weil er wegen Verbrechen. Artikel 33 der Genfer Flüchtlingskonvention.
Aber nicht der Europäischen Menschenrechtskonvention.
Ich habe nur, schauen Sie, ich habe da meinen Stichwort.
Ach, Sie haben nur 33.
Artikel 33 Genfer Flüchtlingskonvention.
Aber Sie haben jetzt 100 Mal gesagt,
Artikel 3. Nein, Herr Dr. Bornmänner. Okay. EU-Grundrechtscharta.
Nico, du warst
wenn, Sie hergehen, okay. wenn Sie hergehen und in einem Anfall Verwirrung stiften aus der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber geschenkt, die Genfer Flüchtlingskonvention ist die Basis für die Europäische Menschenrechtskonvention. Und jetzt sind wir beim entscheidenden Thema. Ich bleibe dabei. Hören Sie mir kurz zu. Mhm. Die Verbindung der Genfer Flüchtlingskonvention in Verbindung mit der Europäischen Menschenrechtskonvention, in Verbindung mit der EU-Grundrechtscharta, der Asylverfahrensrichtlinie und mit der Rechtsprechungspraxis des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, Herr Dr. Bornmänner, hat verursacht, dass wir de facto keinen sogenannten Asylwerber, der aus einem sicheren Drittstaat kommt, der im Übrigen keine Verfolgung erleidet, auch wieder vom Kontinent bringen, sondern hat dazu geführt, dass wir mit mehr als 9 Millionen Menschen seit 10 Jahren konfrontiert sind auf europäischem Boden, das im Übrigen dem Ausmaß eines EU-Mitgliedstaates wie Österreich entspricht. Das heißt, wir haben die letzten 10 Jahre Menschen größtenteils aus Irak, Afghanistan, Syrien etc., Afrika bekommen, Nahosten bekommen, die so groß sind, dass sie mittlerweile einen gesamten vollwertigen mittleren EU-Mitgliedstaat darstellen. Nein, das ist eben nicht super, Herr
ich
Dr.
Bornmänner.
Nein, das ist nicht super. Ja, weil das Tür und Tor öffnet, dass jeder nur auf Basis seiner bloßen Absicht, aber nicht auf Basis unseres Wollens als Gesellschaft hierher kommt, sich festsetzen kann. Wo wir dann am Ende dann lesen, dass eine elfköpfige Asylwerberfamilie in Wien 9.000 Euro bekommt und der Pensionist in 15 Euro. Das geht das nicht.
Ja, wenn ich Ihnen sage, Sie haben offensichtlich nicht einmal die Krone-Geschichte gescheit gelesen, die Sie gerade
also die 9.000 stimmen nicht.
Nein, aber der Unterschied, dass
stimmen die 9.000?
Die Frau,
na stimmen die. Na eben, erklären Sie bitte Österreicher Familie, dass sie 9.000 Euro brutto für netto zu 12 Monaten im Jahr kommt. Das bringt das soziale Gefüge in Gefahr.
Wegen den 10 Familien im Land,
ja?
Wegen den 10 Stückzahl 10
ja?
Familien im Land, die 11 Kinder haben,
ja,
will unser Sozialsystem nicht krachen gehen.
Du hast vollkommen recht.
Wegen den 10 Familien,
wo
Herr Groß,
die Grenze bei 9,
die so
bei
viele 8, Kinder haben.
7,
nein, wissen Sie, was ich lustig finde? Als die Barbara Rosenkranz uns 10 Kinder geschenkt hat, der Volksgemeinschaft.
Ja. Hat sie keine 9.000 Euro?
Sie hat auch, glaube ich, 3.000 Euro Sozialhilfeleistungen bekommen.
Schön, aber keine 9.000. Also wollen die Kinder von der Barbara Rosenkranz weniger werden als die
ausreden?
Kinder von einer syrischen
Familie? Darf ich ausreden?
Ja, aber Sie bestätigen es
danke. Selber. Nein, Sie haben mich nur unterbrochen und machen genau das, was Rechtsextreme immer machen,
aus dem Zusammenhang
reißen. Hören Sie einfach zu. Also, die, von den 9.000 Euro, Herr Gross, sind 3.000 Euro Sozialleistungen für die Kinder. 3.000 1000 Euro. Das ist genauso viel, wie die Frau Barbara Rosenkranz bekommen hat, obwohl sie ein starkes Einkommen hatte, obwohl ihr Mann ein starkes Einkommen hatte, obwohl das privilegierte Menschen waren, haben sie genauso viel Transferleistungen von uns vom Staat bekommen, für ihre Gerhilds und Gerhulfs und wie sie alle heißen, die Germanen. Da habe ich kein einziges kritisches Wort aus der FPÖ gehört. Ich habe von niemandem gehört, um Gottes Willen, wir müssen die Barbara Rosenkranz deportieren, weil ihr kriegt so viele Kinder und saugt das Sozialsystem aus. Na, aber wenn das Mohammeds und Alis sind, dann haben wir auf einmal ein großes Problem mit der Geburtenrate. Ja. Auf der einen Seite hören wir, um Gottes Willen, Österreich stirbt aus. Wir sterben aus, die Österreicher kriegen nicht mehr genug Kinder, wir sind auf Migration angewiesen. Aber wenn dann endlich Menschen sich entscheiden, Kinder zu bekommen, kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dann muss man sich kritisieren lassen, weil es auf einmal zu viele Kinder sind. Nein, das ist eine zutiefst rassistische Debatte und es geht mir auf die Nerven. Lassen Sie mich ausreden. Reden wir über die Sache an sich.
Ja, ich rede mit Ihnen
es sind
über die Sache.
700 Euro pro Monat und Person.
Ja,
lassen Sie mich ausreden.
Ja, ja.
Also, es geht hier um 700 Euro pro Monat und Person an Sozialleistungen. Es geht darum, dass hier eine Familie an den Pranger gestellt wird, von der es genau 10 gibt. Und es geht um eine Familie, die in der Steiermark 8.000 Euro bekommen würde, die in Wien 9.000 Euro bekommt und in Vorarlberg wahrscheinlich 9.500 Euro bekommt.
Wissen Sie, um was es geht?
Und es geht
wissen Sie, um was es geht?
Sie unterbrechen mich
Nein,
schon.
Wissen Sie, um was es geht? Es geht in Wien im Jahr um 700 Millionen Euro für Kosten der Mindestsicherung ausschließlich für Menschen ohne Staatsbürgerschaft. Es geht in Österreich seit 10 Jahren um eine Summe von 21,8 Milliarden Euro in 10 Jahren für Kosten des Migrations- und Asylwesens, währenddessen wir bei den Pensionisten wegen 250 Millionen Euro hineinschneiden, währenddessen wir bei den Kinderbetreuungsgeldbeziehern um 200 Millionen hineinschneiden, währenddessen wir bei den ORF-Zwangsgebührenzahlern um 200 Millionen hineinschneiden, währenddessen wir bei der Erhöhung der E-Card-Gebühr wegen 50 Millionen hineinschneiden. 21 Milliarden Euro in 10 Jahren allein in Österreich. Davon Nettokosten von 8 Milliarden Euro. In Wien allein 700 Millionen für Mindestsicherung. Was Sie sagen, A-Familie, 10-Familie. Dann ist das, ja, das interessiert uns voll. Solange wir nämlich dann eine Regierung haben, bestehend aus Ihrem Herrn Babler, aus Ihrem Herrn Stocker und der Frau Meindl-Reisinger, die in Wahrheit unsozial, breite Massen, Millionen von Menschen, die tagtäglich in dem Land in das System einzahlen, damit es überhaupt noch funktioniert, dass die demografische Pyramide mit der Pension noch überhaupt funktioniert. Solange wir die abknöpfen, können wir uns es nicht leisten, dass wir zu 80 oder zu 70 oder zu 50% einen bloßen Zuzug ins Sozialsystem haben. 50% jener, die seit 2015 gekommen sind, wissen Sie, wo die sind? Seit 2015, 50% exakt, in der Sozialhilfe oder in der Arbeitslosigkeit. Jetzt haben wir zum Beispiel beim normalen Österreicher, beim sogenannten Ursprungsösterreicher, und nein, ich bin kein Rassist, eine Arbeitslosenquote von 6 oder 7%. Warum haben wir bei denen ohne mit Migrationshintergrund plötzlich eine Arbeitslosenquote von 50%? Warum haben wir bei den Syrern zum Beispiel in Deutschland laut neuesten Zahlen des Bundeskriminalamts eine 10-fach höhere Gefahr, Tatverdächtiger zu werden als beim Deutschen?
Ja.
Und beim Afghanen um 9,7. Nein, ich vermische gar nichts. Wissen Sie, was mein Problem ist? Ich habe mit dem Mohammed überhaupt kein Problem. Wenn der Mohammed ein anständiger Mensch ist, wenn er mit einer guten Sozialisierung, einer guten Mentalität, nein, das möchte ich sagen, mit einem guten Charakter ins Land kommt und ein guter Bestandteil dieser Republik ist, dann bin ich der Erste, dem ich einen Blumenstrauß überreiche. Wenn aber statt dem Mohammed zum Beispiel ein Anis Amri kommt, der 2015 gegen geltende europäische Gesetze auf Basis der Genfer Flüchtlingskonvention, der EU-Grundrechtscharta, der Europäischen Menschenrechtskonvention nach Berlin fährt und dort auf Basis dieser unserer eigenen Gesetze 16 Menschen umbringt am Breitscheidplatz, dann habe ich ein gewaltiges Problem, sage ich Ihnen.
Aufpassen, Sie kriegen schon wieder Schlaganfall.
Ja?
Herr Groß, das Problem
sind Sie froh, dass Sie den Schlaganfall heute nicht spüren? Fertig? Weil wenn Sie nämlich noch das Wort ergreifen für einen Mörder, der genau auf Basis dieser Gesetze hereingekommen ist, da sind Sie sehr falsch gewickelt. Das sagt sehr viel über Sie. Haben Sie die
Ganz kurz bitte noch, weil dann müssen wir eine Werbung geben.
Ich finde es gut, dass wir heute das Bekenntnis sogar von einem Menschen wie Gerald Groß hören, dass er Blumensträuße an Menschen gibt, die nach Europa wollen, um dann herauszufinden, ob es gute oder schlechte sind. Denn es war der Herr Mohammed, der die Attentäterin in Berlin gestoppt, in Hamburg gestoppt hat vor wenigen Tagen.
Ja.
Es war der Herr Aladin, ein Syrer, der den Amokläufer in Villach gestoppt
hat. Wenn du am Hauptbahnhof in Hamburg keine Deutschen mehr findest und in Villach keine Österreicher mehr, dann muss es der Mohammed sein.
Darf ich? Darf ich? Nein, die ganzen,
ja, das heißt, dass 50%
die ganzen anständigen Deutschen laufen weg und sagen ei, ei, und der depperte Ausländer stellt sich in den Weg, wenn die verrückte Messertant versucht, jemanden
weil umzubringen. Weil die Ausnahme die Regel bestätigt, finden wir uns mit der Regel des dunklen Bluts der Opfer? Sagen Sie mal, haben Sie einen Vogel oder was?
Es ist nicht die Regel, dass Ausländer morden, okay? Dieser Rassismus, mir reicht's langsam mit Ihnen.
Nein, schauen Sie sich die Daten Herr des Bundeskriminalamtes an.
Wahnsinn.
Wenn wir in dem Land 50% aller Tatverdächtigen der Staatsbürgerschaft haben, dann haben wir ein Problem.
Herr Gross, entschuldigen Sie bitte, ich kann doch nicht sagen, nur weil eine gewisse Anzahl von Personen mit einem syrischen Migrationshintergrund Straftaten, darf ich ausreden einmal?
Ja.
Also, nur weil lassen Sie mich jetzt mal einmal ausreden.
Ja, tun Sie.
Gut, also, nur weil eine gewisse Anzahl von Personen mit einem syrischen Migrationshintergrund eine gewisse Anzahl von Straftaten tätigt, kann ich doch nicht im Umkehrschluss sagen, dass alle Menschen aus Syrien und alle Ausländer und alle mit einem Migrationshintergrund potenziell oder tatsächlich kriminell sind. Das ist aber genau das, was Sie machen. Sie setzen sich hierher und sagen, ich habe es satt, dass so viele Ausländer herkommen, weil sie sind so kriminell. Nein, Herr Kost, die meisten Ausländer, 99,9%, sind anständige Menschen. Dann hör auf mit dem Rassismus. Gott.
Herr Dr. Bornmehner, ich habe ein Problem damit. Wenn für ein Experiment, wo 50% der Leute kriminell wären und sehr viele Leute sterben, habe ich für dieses Experiment kein Verständnis.
50% der Leute werden kriminell?
50% der Tatverdächtigen in Österreich Menschen ohne Staatsbürgerschaft sind, dann ist mir das Experiment zu blutig.
So,
und mit einem Polen, mit einem Kroaten, mit einem Italiener habe ich kein Problem gehabt. Mit einem Chinesen habe ich immer Probleme. Aus kulturfremden Kreisen.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend, willkommen zurück. Sebastian Bornmehner und Gerald Gross sind zu Gast. Ist eine sehr lebhafte Diskussion heute, muss ich sagen. Also ich habe ja doch schon einige Duelle mit euch geleitet. Heute ist es besonders hitzig, aber gut, schauen wir mal. Es ist
heiß da.
Ja, es ist auch heiß wahrscheinlich. Die Themen sind auf jeden Fall heiß. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Fall. Wir kommen zu JJ. Letzte Woche habt ihr ihn beide noch sehr gelobt, den Song Contest. Sieger, seitdem ist einiges passiert. Ein Interview, das er der spanischen El País gegeben hat, das für viel Aufregung gesorgt hat, auch Empörung in Österreich, aber auch in anderen Ländern, wo er einerseits gefordert hat, dass Israel vom nächsten Song Contest in Wien ausgeschlossen werden soll und Israel mit Russland gleichgesetzt hat, nämlich im Sinne, beide wären Angreifer. Genau. Gab es viel Kritik an diesen Aussagen? Kritisierst du das auch?
Ja, selbstverständlich. Und,
bist du enttäuscht von ihm?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ein Grundcredo, egal ob das jetzt Personen oder Parteien betrifft. Ich bewerte sie entlang ihrer Taten. Wenn der Herr JJ in seinen 5 Minuten Aufmerksamkeit, die er jetzt hat, die Zeit dafür nutzt, um Verschwörungstheorien zu verbreiten, wie zum Beispiel die Verschwörungstheorie, dass die Ukraine den Angriff der Russen provoziert hätte, die übrigens mein Diskussionspartner auch immer wieder verbreitet, oder die mehr, dass die Israelis den Angriff provoziert hätten und so weiter, dann muss man dem widersprechen. Und in der Sekunde, in der er das gemacht hat, hat er meine Gunst verloren. Aber, und das ist jetzt sehr wichtig, dieses Aber, nicht jede Kritik an der teils extremistischen Regierung Israels ist antisemitisch. Nicht jede Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung im Gazastreifen ist antisemitisch. Es muss möglich sein, im Jahr 2025 in Österreich, aber auch in Haifa und in Tel Aviv, wo momentan zigtausende Menschen auf die Straße gehen, gegen diese israelische Regierung das Vorgehen im Gazastreifen. Es muss möglich sein, dass wir das, was Benjamin Netanyahu und andere radikalisierte Extremisten in der israelischen Regierung aufführen, scharf kritisieren. Wir dürfen nicht länger wegschauen, wie reihenweise Babys sterben im Gazastreifen, wie Menschen pauschal bestraft werden für die Verbrechen, die eine Terrorgruppe gemacht hat, die ja das ganze Land selber in Geiselhaft hält. Und wir dürfen auf jeden Fall nicht in einer falsch verstandenen Solidarität mit den Nachkommen der Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober jetzt einfach unsere Augen und Ohren zumachen und stumm bleiben angesichts dessen, was im Gazastreifen passiert, dass von UNO-Gesandten, die wahrscheinlich um einiges berufener sind als ich, um das zu bewerten, schon als Genozid bezeichnet wird, als eine ethnische Säuberung bezeichnet wird und wo manche in der israelischen Regierung ganz offen ihre extremistischen Ideen äußern, den gesamten Gazastreifen zu säubern und die Palästinenser zu vertreiben. Dagegen wehre ich mich. Und der Cheche hat auch ein Recht, seine Meinung zu sagen. Ja, auch der Cheche hat, genau, aber das ist der entscheidende Punkt. Aber das hat er nicht gesagt. Eben. Wenn Cheche sich hingestellt hätte und gesagt hätte, ich mache mir große Sorgen, weil im Gazastreifen jede Minute ein Kind stirbt, weil das nicht sterben müsste, weil es kein Terrorist ist, das Baby, sondern einfach nur nicht genug Nahrung hat, weil die Israelis das abschotten, dann hätte ich gejubelt. Aber das ist nicht, was er gemacht hat. Und ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum man ein ganzes Volk, eine ganze Volksgemeinschaft ausschließen soll von einem Gesangswettbewerb, nur weil die extremistische Regierung des Netanyahu Verbrechen im Gazastreifen begeht. Und das ärgert mich. Und ich habe in den letzten Tagen viele Reaktionen in sozialen Netzwerken miterlebt und ich sehe, wie groß die Konfusion bei manchen Leuten ist. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir auch heute darüber sprechen. Faktenbasiert und möglichst ohne persönliche Angriffe. Was ist legitim? Was ist legitim an Kritik an Israel? Was ist legitim an Solidarität mit Israel und wie haben wir in Österreich lebende Menschen das Recht, uns zu äußern?
Da haben Sie vollkommen recht, was Sie gesagt haben. Sie haben auch Ihre Einschätzung zu Israel abgegeben und diese Einschätzung ist im Rahmen der Meinungsfreiheit komplett legitim und im Übrigen auch im Rahmen der demokratischen Kritikfähigkeit häutet es auch die israelische Regierung aus. Nur all das, was Sie jetzt ins Rennen gebracht hat, hat der Cheche nie gesagt. Er hat gesagt, Israel ist der Aggressor. Israel ist quasi der aggressive Kriegsherr, der auf das arme Palästina in Gaza losgegangen ist, weil dort nur seit 70 Jahren Unschuldige leben. Und das ist halt leider falsch.
Absolut.
Er hat die 1000 toten Menschen in Israel, im Übrigen Juden wie Araber wie Christen, deren Glaubenskonfession die Opfer wurden, verschwiegen. Und er verschweigt, dass 56 Geiseln nach wie vor in der Hand dieser Terrororganisation sind, die vor einem Großteil der Bevölkerung des Landstriches Gaza unterstützt wurden. Auch das muss man halt einmal dazu sagen. Und was er auch nicht gesagt hat, ist, dass am 7. Oktober 2023 und vor allem am 8. Oktober 2023 es ruchbar wurde, dass mehr als 1000 israelische Frauen, Männer, Kinder vergewaltigt, am lebendigen Leib verbrannt wurden auf einem Music Festival in Gaza Stadt. Und im gesamten Gazastreifen jubelnde Menschen, Frauen, Männer und Kinder im Übrigen, auf die Straße gegangen sind und den Befreiungsschlag der Hamas gegenüber Israels gefeiert haben. Auch das gehört zur wahren Geschichte. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Hamas und im Übrigen auch die islamische wie auch die islamistische Welt und ihre Arme über hervorragende Kommunikationskanäle verfügen und im Übrigen in Internet, TikTok mittlerweile, ich habe es selbst nachvollziehen können, Fotos von Toten zeigen, von aktuellen 8 toten Kindern und dieses Foto ich mittlerweile im Internet 9-mal gefunden habe, weil es die letzten 2 Jahre bei unterschiedlichen sogenannten Anschlägen der Israelis immer wieder verwendet wurde in Form einer sogenannten kriegerischen Propaganda. Und jetzt bin ich bei dem Punkt, den ich Ihnen vor Jahren schon gesagt habe und bei jedem Krieg immer wieder sage, wer stirbt im Krieg als Erster? Jawohl, die Wahrheit stirbt im Krieg als Erster. Das heißt, das müssen wir feststellen. So sieht dieser Krieg aus. Ich habe immer in dem Studio gesagt, immer. Und es tut mir leid, dass jeder Krieg am Ende bedeutet, dass unschuldige Menschen sterben. Und ja, da sind genug unschuldige Menschen gestorben. Kein Kind, das auf Gaza auf die Welt gekommen ist, hat verdient, so zu sterben. Keine Mutter, kein Mann, auch kein Soldat. Es hat keiner verdient zu sterben. Darüber brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich habe Ihnen immer wieder gesagt, und das sage ich auch heute wieder, den chirurgischen Krieg gibt es nicht. Die Legitimation zum Krieg hat aus meiner Sicht Israel. Warum? Weil sie sich gegen eine mittlerweile 80 Jahre andauernde Terrorbelästigung und Provokation der sogenannten arabischen Welt zur Wehr setzt, weil es einen Streit um dieses Land Israel gibt. Die Briten waren der Meinung, jetzt gehört's euch. Die Palästinenser waren der Meinung, haben eh wir immer dort gelebt und aufgrund der babylonischen sprachlichen Sprachverwirrung hat es tatsächlich arabische, islamische, muslimische Palästinenser gegeben und jüdische Palästinenser. Aber es hat nie einen Palästinenserstaat gegeben. Der Palästinenserstaat ist genauso eine Erfindung der Briten, wie der sogenannte Staat Israel eine Erfindung der Briten ist, mit dem Unterschied, dass die Israelis, also die Juden, zumindest in der 3000-jährigen Geschichte dieses Landstriches, auf eine über Jahrhunderte durchgehende, durch Osmanen und Byzanz etc. nur abgelöste Besiedelung dieses Streifens, ist im Alten Testament, Moses, Auszug aus Ägypten nach Israel, gelobte Land, Stämme Davids, verweisen konnte. So, und seitdem wütet der Krieg. Das ist jetzt nur zum, das hilft jetzt kaum, was ich gerade sage, aber ich möchte es nur einordnen. Es gehört alles ein bisschen in einen Kontext gesetzt. Weil viele, schauen Sie, ich habe ja auch vorige Woche Folgendes gesagt. Ich habe gesagt, wisst ihr was, der JJ soll sich die Regenbogenfahne eh schon wissen, wo hinstecken, und dann soll er über Gaza-Stadt einmal rein und dann soll er schauen, wie lange er dort überlebt, ja, und auf was für ein Baukran er hängt und für wessen Geschäft er da redet. Weil die ganze Regenbogen-Community, also auch ich als Homosexueller, der zur Community nicht gehört, aber selbstverständlich die gleiche sexuelle Identität mit denen teilt, überlebt dort keine Minuten im Übrigen. Aber ich bin nicht so deppert, dass ich für die Werbung mache, für die Islamisten. Ganz im Gegenteil, ich bekämpfe sie, bis ich den Letzten erwischt habe. Und daher verstehe ich Israel. Ich bekämpfe Leute, die meine Kultur, meine Identität, meine Heimat zerstören wollen, weil sie am Ende ein Kalifat errichten wollen. Und man muss halt wissen, dass die Islamisten, die in Gaza sind, aus Israel, der einzigen Demokratie des Nahen Ostens, am Ende ein islamistisches Kalifat machen wollen. Dass das die Israelis nicht wollen, das verstehe ich. Und daher, wie gesagt, es tut mir irrsinnig leid, ich bin da voll bei Ihnen. Was Sie gesagt haben, kann ich nur unterstreichen. Ich kann jeden Punkt unterstreichen, was Sie gesagt haben, in unterschiedlicher Nuancierung. Wissen Sie, Sie betonen etwas stärker, ein bisschen schwächer. Aber ich kann Ihnen nur das unterstreichen, was Sie gesagt haben, da sind wir uns überein. Aber es tut mir leid, ich sehe keine andere Lösung in der derzeitigen verfahrenen Situation.
Als die Vertreibung
der Palästinenser? Und das, nein, als die Fortsetzung des Krieges, bis der letzte Hamas-Terrorist ausgelöscht wurde. Und wir wissen es warum. Wissen Sie nämlich, was passiert? Jetzt spielen wir es ganz kurz durch. Weit weg von unserer politischen Ideologie. Probieren wir es mal kurz durchzuspielen. Der Niki gibt uns diese eine Minute. Stellen Sie sich vor, der Krieg findet nächste Woche ihr Ende. Wir alle jubeln. Dann hast du dort ein paar hunderttausend Menschen, die einen fürchterlichen, für sie subjektiv empfunden und zu Recht empfunden, einen fürchterlichen Krieg erlebt haben, ausgelöst durch die Israelis. Die denken nicht mehr an den 7. Oktober 2023, an die Gründe. Der Grund, der ist längst vergessen. Was nicht vergessen ist, ist der Blick aufs Grab von der eigenen Mutter, vom Großvater etc. Die Juden haben den umgebracht. Ich schwöre den Juden ewige Rache. Das heißt, was dort in Gaza passiert, ist ja nichts anderes als der Grundstein für den nächsten Terror gegen Israel. Und das bedenken die wenigsten.
Aber gerade dann, wenn man diese Erkenntnis hat, sollte man vielleicht aufhören, Bomben auf Schulen, auf Krankenhäuser und so weiter zu schmeißen. Aber das ist ja eine Radikalisierungsmaschine, die da gestartet wurde von Israel.
Ja, das Problem, was die Israelis machen, sie können ja nicht
wenn zuschauen, dass jeden Tag Raketen unter deinem Krankenhaus die Terrorzentrale ist, dann hast du ein Problem.
Nein, aber das ist genau das, wo das Völkerrecht, wo das humanitäre Völkerrecht auch wirklich klar sagt, es ist nicht legitim, und das sind genau die Diskussionen, die jetzt geführt werden. Es ist nicht legitim, eine Bombe auf ein Krankenhaus zu schmeißen, nur weil irgendwer sagt, da könnten vielleicht irgendwelche Terroristen unten sein. Das ist nicht legitim.
Hat eigentlich dem Winston Churchill irgendeinen Vorwurf gemacht, dass er Krankenhaus bombardiert hat, weil er den legitimen Wunsch gehabt hat, die Nazis zu vernichten?
Und jetzt vergleichen Sie Hitler-Deutschland
das mit dem Gazastreifen. Ich sage Ihnen, dass Winston Churchill einen hehren Ansatz gehabt hat, Europa vom Naziregime aus seiner Sicht von Terroristen zu befreien. Für die Israelis ist die heutige Hamas nichts anderes als die Nazis. Sie sagen selber, sie sagen, dass der Anschlag am 7. Oktober 2023 für sie der zweitgrößte Anschlag in der Dimension nach der Vernichtung des Nazi-Deutschlands war. Das heißt, die Israelis vergleichen...
Nicht alle sagen das. Nicht alle sagen das. Wir erleben inzwischen in Israel immer größer werdende Protestbewegungen und weltweit immer lauter werdende kritische Stimmen aus der jüdischen Gemeinschaft, wie zum Beispiel Ariel Mutzikant und so weiter, die ganz klar sagen, das, was die Extremisten in dieser Regierung, in der israelischen Regierung unter Netanyahu wollen, nämlich die Vertreibung der Palästinenser, nämlich die ethnische Säuberung des Gazastreifens, ist nicht legitim.
Das ist nicht legitim. Aber Ariel Mutzikant sagt auch, es ist legitim. legitim, dass Israel sich verteidigt.
Ja, selbstverständlich. Die Verteidigung sehe ich auch ein. Aber entschuldige, eineinhalb Jahre später können wir doch nicht mehr von Verteidigung sprechen.
Es sind noch immer 56 Terroristen in der Hand.
Nein, es sind 56 Geiseln
in der Hand. Entschuldigung, in der Hand der Terroristen.
Also Herr Groß, sprachlich babylonisch, ich weiß schon. Aber der Punkt ist der, hier werden 2 Millionen Menschen im Gazastreifen pauschal dafür bestraft, dass zigtausende wahrscheinlich oder ein paar tausende Hamas-Terroristen sie als Schutzschild nehmen. Ja. Und nach eineinhalb Jahren, nach zigtausenden toten Kindern und Frauen, muss jetzt Schluss sein. Ja. Und es reicht mir nicht, dieser zynische Beisatz von Ihnen zu sagen, naja, im Krieg passieren halt Verbrechen, nur da sterben halt Menschen. Nein, Herr Groß, so wie Sie zu Recht, Sie sagen ja zu Recht, in der Ukraine muss jetzt endlich ein Waffenschildstand her, das Sterben muss aufhören. Na, aber in Palästina sollen die Bomben regnen, oder was? Lassen Sie mich ausreden. Sie können mir nachher ein Angebot machen, ja? Aber machen Sie es bitte mit Netanjahu und nicht mir. Ja. Also, ich bin der Meinung, das, was wir dort brauchen, sind UNO-Truppen. Wir brauchen ein völkerrechtlich legitimiertes Mandat, wo gleichzeitig die humanitäre Versorgung der Bevölkerung vor Ort sichergestellt ist. Weil das ist die Voraussetzung, auch für eine Besatzung. Israel kann nicht auf der einen Seite sagen, wir hauen Bombenteppiche über Gaza, töten zigtausende Kinder, aber gleichzeitig halten wir Hilfslieferungen von den Grenzen fern, weil die sonst instrumentalisiert werden können. Das geht nicht. Also, ich bin dafür. Ja, der Gazastreifen gehört meiner Meinung nach unter ein Völkerrechtsmandat. Da gehören internationale Truppen dazu. Da sollen sich auch die Österreicher beteiligen, so wie KFOR im Balkan. Und dort soll die Hamas aufgespürt und ausgelöscht werden. Da bin ich voll dabei. Es soll das Volk unterstützt werden, demokratische Strukturen aufzubauen und sich dann eine eigene Vertretung
aufzubauen. Aber das ist dann das Gleiche nur unter internationalem Mandat, weil du führst ja trotzdem einen Krieg im Gazastreifen.
Ja, aber der Unterschied ist, ich mache es mit Bodentruppen vor Ort und ich lasse nicht wahllos irgendwelche Bombenteppiche über ein bewohntes Gebiet regnen. Und ich mache auch keine Massenvertreibung, wo ich 2 Millionen Menschen sage, ihr müsst es auf der Fläche von 100 Quadratkilometern zusammengepfercht
werden. Aber jetzt einmal
das geht so nicht.
Schauen Sie,
im Endeffekt ist der Zweck
heiligt nicht die Mittel. Ja, bin ich da gleich Meinung.
Ja.
Sie sind aber Anhänger der Theorie, der Zweck heiligt die Mittel. So, aber schauen Sie, erstes Thema. Die Hamas versteckt sich nicht schützend, stellt sich nicht schützend vor die Frauen und Männer, vor die Kinder Palästinas, Gaza hin. Und
sie versteckt sich.
Sie stellen sich feig dahin.
Ganz genau.
Sie vergraben sich unter ihnen.
Ganz genau.
Im Zuge eines Krieges kannst du daher nicht chirurgisch unterscheiden zwischen dem zivilen Opfer.
Wenn du es aus der Luft führst, nicht.
Natürlich.
Aber du musst halt vor Ort sein.
Ist so. Sind Sie dann der Erste, wenn es die Bodentruppen von Israel
sind? Bin ich Israeli, Alter?
Ich sag's nur. So. Das kannst du nicht unterscheiden. Das möchte ich jetzt einmal bei der Gelegenheit sagen. Es legitimiert nicht zur Vertreibung, wiewohl ich jetzt Ihnen eines sage, die Zwei-Staaten-Lösung ist gescheitert. Was mich immer wundert, ist, dass keiner der 56 muslimischen Staaten bisher sich bereit erklärt hat, nur einen einzigen Palästinenser aufzunehmen. Weder Ägypten noch Tunesien noch Katar noch Saudi-Arabien.
Das ist ein bisschen komplexer. Der Grund, warum Ägypten das nicht möchte, ist, weil sie nicht Handlanger werden wollen ethnischen Säuberung im Gazastreifen.
Ich kenne sehr viele seit 2,5 Jahren dort unten. Ich kenne sehr viele, auch Muslime, die sagen, wir wollen mit denen nichts tun haben. Wir schaffen uns den Konflikt nicht in unser eigenes Land. Saudi-Arabien hat seit dem Zusammenbruch. Saudi-Arabien hat seit. Das sind die meisten muslimischen Staaten. Nennen Sie mal von einem islamistischen Gottesstaat der Demokratie. Wenn Sie das zusammenbringen, kriegen Sie von den Oscar. Na bravo, endlich sind wir mal so weit. So. Saudi-Arabien hat seit 10 Jahren 654 Flüchtlinge aus ihrer grenznahen Region, der Brennherde des Nahen Ostens und Nordafrika aufgenommen. 640. Wir Europa 9 Millionen. Ich möchte es nur mal bei der Gelegenheit sagen. Das reiche Erdöl-Saudi.
Ja, messen wir uns bitte nicht an der Diktatur.
Nein, nicht. Aber Dubai auch nicht mehr. 200. Wie soll ich heißen? Die wollen alle mit ihren eigenen, die Solidarität ist im Islam nicht groß geschrieben. Die wollen ihre eigenen Glaubensbrüder alle nicht haben. Die schicken sie uns nach Europa. Es ist ja die Wahrheit. Und 56 muslimische Staaten nehmen in Wahrheit palästinensische Flüchtlinge nicht auf. Und wollen es nicht. So, das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt. Die Israelis, wir müssen zur Kenntnis nehmen, Zwei-Staaten-Lösung gescheitert, enterledigt. Du kannst dir jetzt einmal überlegen, was du dort wirklich unten machst, aber so weitermachen wie bisher kannst du auch nicht, weil es hat seit 80 Jahren nicht zum Frieden gefunden. Also das, was alles die ganzen linken Vögel von Heinz Fischer und alle Dramen, Zwei-Staaten-Lösung, das ist der Grund für den Terror gewesen, dass nie eine Ruhe eingekehrt ist. So, der dritte Punkt ist, schauen Sie, Ich bin gegen die Vertreibung, ich bin gegen eine ethnische Säuberung, was auch immer. Am Ende bleibe ich dabei, was ich vor 2 Jahren gesagt habe, Freunde, das wird ganz unschön, weil jeder Krieg, auch noch der legitimste Krieg, wenn er auch nicht legitim ist, menschlich, aber zumindest staatspolitisch, weil man Opfer loswerden, Opfer freipressen will von Terroristen etc., ist am Ende einer, der die Unschuldigen trifft. Das tut mir leid. So, und in dieser Zwickmühle sind wir jetzt dort unten in Israel. Und darüber kann man sich jetzt, ja, wie soll ich denn sagen, darüber kann man sich jetzt, die Israelis, ich ertrage auch nicht die Bilder, aber ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Wir gehen heute nach der Sendung zu Albertina rüber. Zum Hydritschka-Denkmal. Auf dem Platz stand einmal der Philippshof. In den Kellern dieses Philippshofs liegen bis heute hunderte unschuldige Wiener tot begraben seit 1945. In den letzten Tagen des Befreiungskriegs Europas gegen ein terroristisches Regime wurde leider dieser Philippshof getroffen und man hat nach dem Krieg sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Leichen aus dem Keller zu holen. Bis heute liegen dort auf dem Platz, wo jeden Tag Millionen von Touristen drüber gehen, hunderte Leichen in den Kellern. Kinder, Babys.
Was hat das mit Gaza zu tun?
Dann erkläre ich Ihnen dort an dem Beispiel, dass auch dieser Krieg, der im Übrigen von uns als Befreiungskrieg vom Terrorismus gesehen wurde, das Opfer von unzähligen zivilen Opfern gekostet hat, für die heute keiner mehr Ehrerbietung oder Verständnis aufbringt.
Ich halte es nicht für legitim, den Gazastreifen mit Hitler-Deutschland zu vergleichen.
Die Israelis tun es.
Ja.
Ja, und die Israelis tun, dürfen es auch.
Wir machen jetzt eine kurze Werbepause.
Ich vergleiche die Hamas mit Nazi-Deutschland.
Ja, ich nicht.
Hier gleich weiter.